Mann, Hansi geht hier in den Urlaub, verlässt mich mit der ganzen Technik und ich hatte keine Zeit, es zu schneiden und alles. Deswegen, wir hatten diese erste Folge eigentlich schon vor 2 Wochen geil aufgenommen und allem. Und ich gebe mir die Schuld. Ich hätte es rausfinden können, aber ich hab einfach keine Zeit gehabt, Digga. Ich habe so viel Stress.
Ja, guck mal, man muss eine Sache sagen. Ich hätte das auch schon vor dem Urlaub. Guck mal, wir haben es extra so aufgenommen, dass wir Freitag, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Datum war, Freitag es aufgenommen haben und Samstag bin ich in Urlaub gefahren. Und dann bis Freitag aufgenommen. Irgendwann nachmittags oder so, ich weiß gar nicht mehr, wann das
war. Ja, abends war es schon eigentlich. Ja, irgendwie
so. Und dann habe ich aber gesagt, komm, ich lade das jetzt noch hoch. Und dann habe ich es aber nicht mehr geschafft. Ich habe noch gepackt und so dachte, komm, scheiß drauf, ich lade das einfach hoch, wenn ich im Urlaub bin. Aber ich konnte nicht ahnen, Leute, ich konnte nicht ahnen. Ich wusste, dass das so ein Art Bauernhof-Ding ist und es war so ein Agriturismo. Ich weiß nicht, ob das Leute von euch kennen, aber es ist so, du bist dann, also ich war in Italien. Und dann ist das halt wie so eine Art Bauernhof, das ist ein Zimmer auf so einem Art Bauernhof. Aber es war kein richtiger Bauernhof, es war so ein Olivenweinbauer. So, also ohne Tiere so. Aber ich dachte, gut, du hast halt da einfach WLAN so. Ich hab das nicht gecheckt. So, ich wollte ja eh nicht viel am Handy sein, das war mir eigentlich egal. Dachte mir, ich habe aber gedacht, okay, ich habe da WLAN. So wie halt immer, wenn man irgendwo bei Booking.com irgendwas bucht oder ne, so auf den Standardseiten. Und dann komme ich da hin und war so, scheiße, hier ist kein Internet. Die hatten kein WLAN und mit meinen beiden Handys, ich hatte mein privates und mein Arbeitshandy dabei, hatte ich jeweils einen Balken und 3G oder so.
Boah, das ist 3G, ja, oh mein 3G, Gott.
Ja, genau. So, und ich habe mehrmals, ich sage es euch wirklich, ich saß da mit meinem Laptop und ich habe mehrmals versucht, diese Folge hochzuladen. Es ist einfach, es hat immer eine halbe Stunde geladen, abgebrochen. Ich
war so, na, Digga.
Und dann habe ich irgendwann dir geschrieben und war nur so, ey, Bro, kannst du das irgendwie hochladen? Es klappt nicht. So, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann muss ich aber sagen, hat Dominik gesagt, ja, easy, Bro, mache ich. Und dann so 2 Tage später, ich war nur so, hast du die Folge hochgeladen? Er so, Bro, ich hab's noch nicht geschafft. Und dann war es so hin und her. Und dann haben wir irgendwann gesagt, scheiß drauf, machen jetzt nächste Woche Dienstag, laden wir es hoch. Und dann nehmen wir auf am Montag, also jetzt heute und am 4. August, denn wir haben jetzt den neuen Plan, damit wir uns nie wieder verspäten. Oder ich sag nicht nie wieder, aber dann wird uns hoffentlich weniger verspäten, dass wir jetzt immer montags aufnehmen, auch in der Saison, und es Dienstag publishen. Heißt, dass wir diesen Puffer haben und wir haben uns gesagt, egal wie spät es montags im Büro wird, wir nehmen diesen Podcast montags auf, ob es 8 Uhr abends wird oder jetzt 4.20 Uhr nachmittags. Ist egal, dann, weil wir Zeit haben, montags, nachmittags oder abends, machen wir das Ding und können das ganze Spiel hochladen, dass sie jede Dienstag morgens früh den Podcast schon habt, wenn ihr zur Arbeit fahrt, Schule, Uni, was auch immer, damit der Podcast schon online ist und wir den einfach immer auf, weiß nicht, 6 Uhr morgens oder so legen, dass er direkt für euch online ist. Das ist der neue Plan. Das war eine sehr lange Einleitung, aber erstmal für alle herzlich willkommen zur neuen Folge. Wie immer, mein Name ist Timon Zillermenke. Gegenüber von mir sitzt Dominik Eberle, ehemaliger Utah State Kicker, NFL Legend.
NFL Legend würde ich niemals sagen. Nein, Digga, Digga.
Utah State Legend. Utah State Legend. Ich wollte dich nur ein bisschen triggern. Nee, Mann, aber Mann. Wir sind wieder da. Das erste Mal wieder, das erste Mal der zweiten Staffel sitzen wir uns direkt gegenüber jetzt.
Ja.
Wir hatten eine lange Pause. Letztes Mal war remote, da war ich ja in Bielefeld, du hier. Apropos Bielefeld. Was
guter
war
Auftakt, Tabellenführer, ja. 5-1 gegen Düsseldorf.
Ey, ich hab's genossen, ich muss ganz ehrlich sagen, ist auch gerade geil, sorry für den kleinen Bundesliga-Schweif hier, aber ich find's geil, dass man jetzt Bundesliga im Free-TV guckt, also zweite Bundesliga im Free-TV gucken kann, weil du hast ja jetzt, ich glaube, ich hab's richtig verstanden, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber du kannst ja jetzt jeden Samstag das Topspiel abends gucken, der zweiten Bundesliga, ja. Diese Woche ist Schalke gegen Kaiserslautern, glaube ich. Und dann hast du sonntags immer, jede Woche, die Konferenz im Free-TV auf RTL um 13 Uhr.
Ja, ist schon cool.
Ist ja richtig geil. Ja,
zeigen die ohne jetzt zu tief reinzugehen. Aber so soll es Fußball sein.
Safe. So sollte Sport generell sein.
Wenn du alle anderen Topspiele, die amerikanischen vor allem schon, jetzt verfügbar hast im Free-TV, warum ist Fußball da nicht mehr verfügbar? Warum brauchst du für jedes Ding ein Abo und musst es alles melden? Safe. Ich glaube, Teams müssen es auch irgendwann mal wissen oder halt einfach die Ligen. Wir haben davon viel mehr Wert, anstatt 5 Euro zu melken von Leuten, ja, wenn wir da einfach die Werbungen verkaufen.
100%. Aber war auf jeden Fall geil. Bielefeld ist Tabellenführer. Nürnberg sucht noch nach den ersten Punkten. Ist okay.
Boah, ist hart. Ey, wie oft werden wir hier auch mit Bundesliga-Streit anfangen? Vor allem, wenn wir dann gegeneinander spielen.
Ey, wir haben schon gesagt, wir müssen eigentlich nach Nürnberg und wir müssen auf die Alm nach
Bielefeld. Ja, auf jeden Fall.
Müssen wir machen.
Das werden wir machen.
Aber wir werden in Deutschland bleiben, gerade mit dem ersten Thema. Wir gehen natürlich, ihr wisst, wie es ist. Wir sind im neuen Semester, wir haben wieder das neue Seminar und wir haben ein Seminar, was dieses Mal auf Deutsch gehalten wird. Denn wir haben was im Stundenplan, was uns alle frohlockt, würde ich sagen.
Oh,
nächstes, ey, wir wissen es noch nicht zu 100%.
Genau, das muss man mal sagen. Es ist in sehr heißen Diskussionen.
Genau.
Zu 95% werden es passieren, aber die müssen halt die letzten paar Sachen.
Genau, aber Michigan hat es doch sogar schon announced, oder?
Michigan hat es selber announced,
genau,
dass die darauf planen, dass das Spiel am 29. August gegen ihre Nachbar-University, kann man vielleicht sagen, Western Michigan, in Frankfurt stattfinden wird in 2026. Das wäre dann das erste Spiel der Saison. Die nehmen halt quasi ihr erstes Spiel und sagen, anstatt es in Ann Arbor zu machen, im Michigan Stadium, machen wir ein internationales Spiel draus. Das ist sowas von geil, weil College Football jetzt mal drüben zu haben hier in Deutschland, ich glaube, das kann wirklich die Begeisterung zeigen von, ey, guck doch mal an, wie krass alles da in College Football ist.
Mhm.
Ich wünschte mir natürlich, dass es ein besseres Spiel wäre, im Sinne von, dass es Michigan gegen irgendeine andere Power 5-Schule gewesen wäre, weil
ja, meckern auf hohem Niveau, oder nicht?
Du fliegst rüber. Ja, West Michigan hat auch kranke Athleten alles. Das will ja nicht sagen, dass sie es nicht tun. Aber wenn man es jetzt schon so sieht, das Budget bei Western Michigan ist komplett anders wie bei Michigan. Es kann ein Blowout werden und dann hat halt jeder für Michigan, also Wolverines, Spaß und ist dann halt so ein Ergebnis, wo man sich denkt, okay, hey, war ein cooles Erlebnis.
Und so viel Spaß hast du ja auch nicht, wenn dein Team jetzt, du weißt, du gehst da hin und dein Team gewinnt 50-0. So. Und klar, also es wird für jeden deutschen College-Football-Fan oder auch Football-Fan generell ein geiles Erlebnis werden. 100% sollte es klappen. Ich meine, fingers crossed, dass es auch wirklich stattfindet. Aber trotzdem, weißt du, dann gibst du für so 150, 200 Dollar, ich habe keine Ahnung, oder Euro dann ja, ich weiß gar nicht, wie teuer die Tickets sein werden. Werden wir noch rausfinden, werden wir alles hier kommunizieren, wann man Tickets kaufen kann. Ist ja alles noch nicht online.
College ist normalerweise günstiger auch.
Es ist günstiger, aber ich glaube aber, weil es in Deutschland ein Spiel ist und die wissen, dass Leute einfach die Preise bezahlen, kann ich mir vorstellen, dass es teurer wird als ein normales Michigan-Spiel.
Das könnt ihr auf jeden Fall.
Kann ich mir schon vorstellen, weil die wissen ja, so ein One-Time-Opportunity, da werden Leute Geld für ausgeben. So, ist ja ganz normal. So. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es teuer wird und dann halt so viel Geld für einen Blowout zu bezahlen, wo du weißt, du gehst dahin und es ist vielleicht die ersten 5 Minuten des ersten Quarters spannend. Weißt du so, dann, ich weiß genau, was du meinst. Aber trotzdem, ey, vielleicht ist es der Kickoff einer geilen Series. Wir sehen es in Dublin jedes Jahr.
Ja.
Du hast Week Zero immer den Dublin Kickoff, sage ich jetzt mal, mit dem Aer Lingus Classic. Wie geil wäre das, hätte man das in Deutschland. Du hast jedes Jahr in Frankfurt oder Berlin oder irgendwo hast du jedes Mal in Woche Zero einen Regular Season Game des College Football.
Das wäre geil.
So, also, und das hoffe ich ja. Also weißt du, dass es jetzt vielleicht nur ein Kickoff ist. Du hast trotzdem Michigan, ist ja trotzdem brutal, Michigan mal live zu sehen. So, sind wir mal ehrlich. So, wir müssen auch noch über 2 Spieler reden gleich, die auch deutsch sind. Aber ich hoffe halt wirklich, dass das einfach nur genutzt wird, dass es geil ankommt, eine geile Atmosphäre, Leute sagen, das war geil und die dann darauf aufbauen und die nächste Jahre 2027, 28, 29, das so ein bisschen so wie Dublin aufbauen. Du warst dabei, das ist geil.
Ja,
die ganze Stadt ist komplett College Football und ich hoffe, ich bete, dass das genauso wird.
Das macht es ja und viele fragen sich, warum Michigan, warum sind die Ersten? Weil es war damals in 2016 schon, als Harbaugh noch da war.
Mhm.
Er hat dann, ich glaube, das war sogar seine zweite Offseason da in Michigan, wo er das ganze Team nach Rom geflogen hat. Und viele dachten sich, das wäre gegen die NCAA-Regeln und dies und das. Aber er hat irgendwas beantragt, dass die werden dort trainieren. Deswegen, wir haben dort Training angesetzt und ist quasi so eine Trainingsreise, was legal unter deren Legislation damals war. Und kulturelle Herausforderungen, also irgendwas mit der Schule verbunden. Weil die sind dann auch nach Venedig gegangen, die waren in Rom, haben dort alles gemacht und auch trainiert. Und weil die das schon in 2016 als erstes Team so eingeführt haben, ist es jetzt nicht überraschend, dass die das erste Team sein wollen, die dann ein Spiel hier in Deutschland haben wollen. Und sagen, hey, wir gehen jetzt einfach hier rüber, machen das Spiel. Und ich finde es auch geil. Du hast Aer Lingus Classic, wo wir am Start sein werden.
Mhm.
Dann haben wir das Deutschlandspiel. Ja, also ich rede von nächstes Jahr. Und wenn die das dann trotzdem noch schaffen, weil normalerweise sind die ersten 4 Wochen immer, wo du diese Out-of-Conference-Games hast. Mhm. Und dann gehst du in dein Conference-Schedule. Stell dir vor, die machen das dann in Woche 2, hast ein Spiel in Spanien oder in Italien oder so.
Also meinst du, College Football wird so, also denkst du, es könnte so werden, dass College Football so ähnlich wird wie die National Football League? Im Sinne von Internationalization, dass du die Internationalisierung, ist ja das deutsche Wort, dass du sozusagen anfangen, weil ich glaube, die erste Woche ist ja in der NFL immer Brasilien jetzt, ja, in Sao Paulo. Und dann hast du das ja danach aufgeteilt, irgendwie in Woche 4 oder 3 ist ja, glaube ich, Dublin. Und dann hast du irgendwie...
Die wollen mehr internationale Spiele haben, die NFL. Irgendwann mal wird es so wie die Formel 1 sein, wo ein Team oder das zwei ist, also Teams das jedes
Ziel,
Jahr...
Ich wollte sagen, weil das Ziel der National Football League ist ja, dass jedes Team jede Saison ein International Game hat. Also dass du im Prinzip 16 International Games hast mit 32 Teams und du dann 16 verschiedene Märkte, vielleicht dann in England hast du ja dann 2 oder 3 Spiele, aber du hast ja dann irgendwie mit 16 Spielen bedienst du irgendwie 12, 13 Märkte international.
Genau, also ich kann es mir auch vorstellen, weil jetzt hat, wo wir dieses ganze, ja, die ganze Veränderung hinter den Kulissen haben im College, jetzt musst du es auch wie ein Business angehen. Du zahlst deine Spieler, ihr seid quasi Angestellte von dieser Schule. Wenn wir sagen, was das Beste ist für die Schule, um Geld zu generieren und dies und das, sind internationale Spiele, vor allem dann auch mit, jetzt kannst du es vermarkten dort drüben, jetzt kommen auch TV-Gelder von dort drüben rein und so weiter, dann musst du es so machen. Und als Schüler von der Student-Athlete-Perspektive, stell dir vor, du hast, also jetzt am Anfang des Jahres ist es eh scheißegal.
Jetzt ist es egal, aber du
gehst in die Klasse rein, ja, ich bin der Professor, hier ist der Syllabus, hier ist alles das... Vor dir steht, ciao. So ist die erste College-Woche jedes Mal.
Ja, aber sogar die ersten 2 oder 3. Also die ersten 2 oder 3 Wochen sind ja wirklich nur, du musst da sein.
Ja.
Also du musst ja physisch, also die ersten 2 oder 3 Wochen bist du physisch anwesend.
Genau.
Und danach wird es ja erst interessant. Aber trotzdem, wenn du sagst, stell mal vor, du hast dann Woche 5 International Game in Shanghai oder so.
Oh.
Weißt du, ich meine...
Und du hast einen Test am nächsten Tag oder so.
Musst du, Mr. Caleb, kann ich vielleicht nachschreiben? Oder einfach so... Das wäre crazy. Ich glaube nicht, dass die das machen. Allein schon aus dem Punkt kannst du das eigentlich nicht machen. Du musst die International Games, wenn es mehr geben
am
sollte,
Anfang, ja,
musst du am Anfang machen.
Ja. Das ist und keine Chance. Ich finde halt diesen Punkt richtig geil. Kulturelle Bereicherung für ein Spiel hier in Frankfurt. Digga, du nimmst 17- bis 21-Jährige hier nach Deutschland für kulturelle Bereicherung. Die werden sich vor und nach dem Spiel totsaufen, Bruder.
Aber auch in Frankfurt.
Nicht zum Hauptbahnhof gehen.
Deswegen, also die müssen wahrscheinlich, war das nicht sogar in der NFL wegen dem Brasilien-Spiel, dass die gesagt haben, die Spieler dürfen nicht aus dem Hotel oder so?
Ja, wegen dem Brasilien-Spiel.
Ja, vielleicht ist das gleiche in Frankfurt auch. Im Sinne von so, das sind so Red Areas, wo du nicht hin darfst oder so.
Kulturelle Bereicherung, deutsches Bier einfach.
Ja, gibt es erstmal Schnitzel und Bier und danach kommen 3 von 60 Spielern kommen nicht mehr zurück oder so.
Hey, bet the under, sag ich.
Ja.
Ey, aber auch
crazy.
Für mich, logistisch gesehen, die 2 Schulen sind 161 Kilometer auseinander. Und anstatt einfach die Straße runterzufahren und dieses Spiel zu haben, jetzt gehen wir über den großen Teig und spielen in Deutschland.
Das ist
auch ein bisschen witzig, muss man sagen.
Ja, das ist nicht nur witzig, ich finde es auch ein bisschen traurig. Also wenn man wirklich mal das Thema ernst angeht, und ich finde, das sollte man auch mal von der Seite betrachten. Es ist ja das Gleiche mit der NFL Internationalization. Es ist ja auch immer das Thema, wo viele sagen, ey, schön und gut, du erschließt neue Märkte, es ist cool für die internationalen Fans und so weiter. Aber überleg mal, was das für ein CO2-Footprint, also Fußabdruck hat. Weil überleg mal, wie viel, es ist ja nicht nur, du hast ein Flugzeug, und du setzt da 60 Leute rein und hast dann Equipment, sondern du musst dir vorstellen, das Essen, das ganze Equipment, was die da mitnehmen müssen. Du hast Staff, du hast Hotel, du hast, wie viel mehr umweltschädlich dieses Spiel ist, als ein Spiel, wie du es jetzt, also ja, das ist jetzt ein noch absurderes Beispiel, aber jetzt, klar, wenn du jetzt sagst, die Cardinals spielen gegen die Giants in Deutschland, die müssen eh 5000 Kilometer fliegen.
Ja.
Aber trotzdem ist es halt, das darf man nicht vergessen, obwohl wir das alle mal geil finden und so weiter, ist es trotzdem natürlich, was das angeht, die Umweltbilanz, also wenn man da anfängt, drüber zu reden, dann dürfte es keine internationalen Spiele geben.
Das kann man von dem Standpunkt auch nehmen. Ich sag's halt einfach jetzt so, für eine Schule wie Western Michigan, die eh, ich sag nicht finanziell nicht gut ist, die Schule machen, die sind alle reich in irgendeiner Art und Weise. Michigan reicher als Western Michigan zum Beispiel. Aber jetzt müssen die eine gewisse Art und Weise mehr Geld ausgeben für dieses Spiel, um da hinzufliegen und allem.
Überleg mal, wie viel teurer das ist.
Genau, keine Ahnung, was da der Vertrag ist, weil Michigan zahlt ja eigentlich Western Michigan, dass die gegeneinander spielen. Vielleicht sagt Michigan, hey, wir übernehmen die Kosten auch und deswegen spielen wir das Spiel in Frankfurt. Das wissen wir alles noch nicht. Aber wenigstens, wir haben zwei Deutsche, die heimkehren und das ist auch cool. Marlin Klein, das ist ein Tight End, ein Senior, der darf jetzt in seinem Senior-Jahr in Frankfurt mit seiner Schule spielen. Das finde ich geil. Ja, muss ich sagen, das ist ein cooles Ding. Anderer, Manuel Beige, auch bei Michigan. Jetzt hast du zwei deutsche Spieler. Und man muss sagen, Deutschland von all den europäischen Ländern wird jetzt quasi für all die großen amerikanischen Sportarten jetzt dieses Zentrum. Weil du hast die NFL, du hast NCAA, die nächstes Jahr rüberkommt, also College Football. Und Anfang von 2026 hast du auch die NBA.
Im Januar, ja.
Jetzt kommen alle ein bisschen nach Deutschland, weil, man muss es halt sagen, ist das einfachste und leichteste Land logistisch hinzureisen, weil es einfach genau in der Mitte ist.
Nicht nur das, du kannst ja noch einen anderen Punkt machen, es ist im Prinzip ja auch der größte Markt in Europa. Ja. Also du hast halt die meisten Einwohner, erst einmal, das ist auch ein Punkt, weil du weißt halt, okay, du kannst hier die meisten Leute erreichen, von der allein durch die Einwohnerzahl, aber natürlich auch durch TV und so weiter und so fort. Und was man nicht vergessen darf, die geografische Lage Deutschlands. Also ich rede jetzt nicht über College Football, NFL oder NBA, für alles generell eingenommen, von Events, von internationalen Events und Spielen, weil du kommst ja überall aus Europa gut nach Deutschland.
Ja.
Ist ja nicht so, dass du sagst jetzt England, okay, alle müssen fliegen oder mit dem Zug irgendwie durch den Tunnel, sondern Deutschland ist halt, okay, aus irgendwie Holland können alle mit Auto fahren. Frankreich, Italien, Österreich, Schweiz, Polen. Weißt du, du hast so viele große Länder drumherum, die dann irgendwie, die fahren 5-6 Stunden Auto und du bist einfach in Frankfurt zum Beispiel. Weißt du? Also das ist ja auch nochmal ein Punkt, wo du sagst, du hast nicht nur den größten Markt an sich schon, sondern du machst es ganz, ganz vielen Märkten einfach, Access zu haben zu diesem Event. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein großer Punkt, wo man sagt, okay, Deutschland macht nicht nur als Land Sinn, sondern einfach auch durch die Lage sehr viel Sinn. Weil es öffnet noch viel, viel mehr, als Deutschland an sich allein schon ist.
Ja, nee, ich bin da voll bei dir. Und du hast hier auch zum Beispiel die amerikanische Military Bases, da ist die Kultur eh schon dabei. Und weil ich ja jetzt, das ist seit über einem Jahr, eineinhalb kann man vielleicht jetzt schon fast sagen, wieder hier bin, es sind sehr, sehr viele Ähnlichkeiten zwischen Deutschland und Amerika auch schon. Also es hat sich so Americanized im Sinne von, okay, hier ist ein Subway, hier ist McDonald's, hier ist ein Burger King, ich kann Bowling gehen, hier ist Smackburger mit einfach diesem Smash-Style-Burger. Fast alle hier in Berlin sprechen irgendwie Englisch.
Oder sogar eher Englisch als Deutsch.
Genau, in manchen Restaurants gehst du rein und es ist Englisch.
Ja, und die können einfach kein Deutsch.
Genau, wo ich mir denke, okay, es ist schon sehr Americanized.
Aber da muss man vielleicht auch nochmal kurz drüber reden, weil ich glaube, die meisten, die uns hören, kommen ja nicht aus Berlin oder wohnen nicht in Berlin. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal alle in Berlin wart oder so, aber das ist ja schon ein Ding. So,
ja.
Es gibt wirkliche Cafés oder Restaurants, du gehst da rein, du willst was bestellen, sagst irgendwie, okay, ich hätte gern Cappuccino und die gucken dich dumm an. Und dann so, what did you say?
Ja, nee.
So, oh, okay, sorry. Und dann sagst du so, okay, could I have one cappuccino, please? Weißt du so, und dann musst du einfach in Berlin auf Englisch bestellen.
Ich fühle mich da immer awkward. Was mir passiert ist ich merke, die sprechen eigentlich Englisch, dann sprechen wir Englisch, ich bestelle irgendwas und sage ich immer noch, ja, danke, einen guten. Und ich denke mir, Digga, der hat doch gerade die ganze Zeit nur Englisch geredet. Warum habe ich ihm jetzt gerade auf Deutsch geantwortet?
Das ist halt das Ding, was so.
Oder
das kann man sich in anderen Ländern gar nicht vorstellen, dass das so.
Oder ihr spricht einfach Englisch und dann denkt ihr, ja, sprichst du Deutsch? Natürlich. Okay, dann hätten wir. Ja, das passiert mir jeder.
Das ist Berlin.
Das ist einfach Berlin. Und wir reden jetzt mal über ein größeres Thema. Das war eigentlich sehr viel nicht bewusst. Aber Deion Sanders und seinem Health, also
ja, lass uns da hingehen.
Das war eigentlich ganz, ganz geheim und jetzt wo die ersten offiziellen News, erst kamen so Gerüchte raus, dass er aufhört mit Coaching, was komplett aus dem Nichts war. Das wurde irgendwie so eine Woche vorher geleakt, dass er eine Pressekonferenz haben wird, wo er vielleicht zurücktritt.
Von wegen so große News und irgendwas, das war er.
Und das war erstmal so von, hey Deion, genau vor der Season, haut ab, was wäre das denn gewesen? Erste Saison ohne seinen Sohn, dies und das, da waren schon so Gerüchte rüber. Und das zeigt manchmal diese negative Medienseite. Die Gerüchte werden gemacht, dann kriegen Leute Meinungen, dies und das. Deion hat dann die Pressekonferenz und sagt, dass er wieder bei Colorado coachen wird. Er kam gerade zurück, nachdem er eine OP hatte, um einen Krebs von seiner Blase zu entfernen. Also er hatte eine Krebsdiagnose, die an der Blase war, wo hätte sie sich noch verschlimmert, wäre die Chance, dass er überhaupt überlebt, sehr, sehr gering gewesen. Mhm. Aber die haben es früh genug wenigstens herausgefunden. Er hatte die OP, jetzt geht es ihm besser und er ist in einem kompletten, also die haben gesagt, cured cancer, hat auch sein Doktor gesagt und alles, dass es jetzt halt komplett weg ist, kein Thema mehr und er wird diese kommende Saison bei Colorado coachen.
Ja, schon eine krasse Story. Und der hatte das ja letztes Jahr auch schon, also in der Offseason letztes Jahr mit seinem Fuß, oder nicht?
Ja, das war vor ein paar Jahren schon, wo er die Zehen amputieren musste.
Genau, da fing es dann an, aber ich glaube, letztes Jahr war ja auch nochmal was damit. Also der hatte das mit seinem Fuß, hatte der das ja mehrere Jahre immer wieder ein Thema.
Ja, also er hat schon Health, wie sagt man einfach Health auf Deutsch?
Gesundheitsprobleme.
Ja, genau, er hat so Gesundheitsprobleme. Und für jemanden wie ihm, ich verstehe einfach nicht, wie Leute da irgendwie Hass auf ihn draufstellen. Das haben wir auch gefragt. Es ist Deion Sanders, er hat mal gegen mein Team Interceptions gekriegt und hat dies und das mal gesagt. Aber am Ende des Tages, ich kann es nur betonen, der Mann ist da für seine Kinder. Beide seine Söhne sind in der NFL, egal was man von denen hält. Er hat gesundheitlich in den letzten paar Jahren so viel durchmachen müssen, vor allem jetzt auch mit Krebs. Mental und alles ist das so anstrengend. Ich kann mich gar nicht mal in seine Füße setzen und wirklich überlegen, was er durchmachen musste. Und das geht für alle draußen. Das ist so ein harter Battle. Das ist eine komplett andere Sache. Und da kann man einfach nur gute Genesung wünschen, das Allerbeste. Und dass Leute, die so etwas in ihrem Leben haben oder irgendwie um sich haben, ob es Verwandtschaft ist, Partner, Eltern, Geschwister, das ist ein komplett anderer Battle. Aber was mich am Ende am meisten von dieser Situation beeindruckt, ist, Deion geht zurück und sagt, nee, ich bin all business. Ich habe mich erst um meine Sache kümmern müssen und jetzt kann ich wieder Football machen. Mhm. Und direkt vom ersten Meeting an, all die Coaches haben ihn umarmt und alles und er war direkt, nee, was ist der Plan? Hier müssen wir das machen, dies und das. Das bringt einem Team auch eine neue, frische Energie, wo man sagt, ey, weißt du was? Für den will ich nochmal härter spielen. Weil der sagt, hey, ich habe meine ganzen eigenen Sachen hier, aber am Ende kümmert er sich mehr um mich. Muss man schon Hut ab von Deion geben, was der gerade alles so leistet und was er durchlebt. Also am Ende des Tages wünsche ich nur die beste Genesung und weiterhin Gesundheit. Aber das ist schon irre. Als er das einfach so gedroppt hat aus dem Nichts, dachte man, was? Für 5 Monate hört man da nichts und du gehst durch so einen Battle. Also wir alle hätten ihn auch natürlich gute Genesung gewünscht, gutes alles. Hätten wir das gewusst, dass so etwas gerade bei ihm passiert.
Ja, nee, ich bin vollkommen bei dir. Ich glaube, da gibt es nichts wirklich hinzuzufügen. Nur eine Sache, das ist so eine Art Side-Story. Hast du das gesehen auch mit dem Running Back, der nicht mehr spielt bei Colorado, weil er zu viel Gehirnerschütterung hatte und dann vor dem Team gesagt hat, ey, weil ich will, lass uns noch gucken, weil wir sind eh gerade bei Colorado. Ich finde, bei Deion Sanders, wie gesagt, kann man nichts hinzufügen, unterschreibe ich genau, wie du es gesagt hast. Mir fällt gerade der Name von dem Running Back nicht ein. Das war jetzt auch nicht der Starting Running Back oder so. Der hatte zwar Scholarship, aber es war irgendwie Third String Running Back oder so. Dann hat er auch vor dem Team gestanden, hat so gesagt, so ey, ich hatte zu viel Gehirnerschütterung, ich retire so, ich kann jetzt nicht nochmal, ich will nicht meine Gesundheit weiter gefährden dadurch. Und dann waren erstmal alle voll positiv, so ey, krasse Entscheidung und so. Und hat einfach Deion Sanders auch gesagt, so ja, we got you mit deinem Scholarship.
Ja.
Weil eigentlich müsst ihr euch ja überlegen, wenn du aufhörst, Football zu spielen, verlierst du eigentlich dein Scholarship. Weil du kriegst ja halt das Scholarship, weil du halt Football spielst.
Ja.
Und warum solltest du Geld von der Uni kriegen oder umsonst studieren dürfen, wenn du nichts machst für die Uni? Und dann hat Deion direkt gesagt, so hat rechts geguckt, ich glaube, irgendein Accountant, irgendwer saß da, Team Assistant oder so, und meinte dann nur so, ja, okay. Und dann so, ja, okay, wir haben trotzdem das Scholarship, du kannst ganz normal weiter studieren, ohne dass du was bezahlen musst. Und das war auch so ein Moment, wo ich dachte so, ich weiß nicht, ob Deion das jetzt selbst bezahlt oder ob die Uni das weiterträgt so. Ich glaube, die Uni trägt das weiter.
Ja, es ist quasi, du hast halt eine weniger Scholarship, aber du kannst beantragen, weil er dann medically deceased ist, extra zu bekriegen.
Ja, okay, so ist es dann.
Also wir hatten es auch schon mal, wo es war halt sehr oft im Senior-Jahr oder im letzten Jahr, von wo die gespielt haben, haben die einfach gesagt, ja, hey, du bist im Team herum, du bist Teil des Teams, ja, du wirst zwar nicht spielen, aber du bist Teil des Teams und wir werden andere Aufträge finden, ob es GA ist oder irgendwas, aber dass eine Schule dann einfach sagt, nee, der hat, ich glaube, 2 Jahre übrig, der Running Back.
Ich glaube auch, das war nicht nur ein Jahr, das genau. war viel, viel Geld. Ihr müsst euch überlegen, das sind 4 Semester. Also Colorado ist auch teuer. Ich weiß nicht, ob er In-State war oder Out-of-State, das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Aber das wären ja locker 100, 150.000 Euro oder Dollar mindestens gewesen. Und dann einfach Colorado gesagt so, ey, okay, wir haben dich, alles gut, du hast dein Scholarship. Und das war auch nochmal dieser Moment, wo ich dann auch so dachte, und dann hast du auch gesehen, wie er Coach Prime, so also Deion Sanders, so als nicht nur Coach, sondern auch so als Vaterfigur sieht und die ganzen Spieler auch einfach. Also da habe ich auch schon verstanden und mir dann gedacht, okay, ich kann verstehen, warum halt Spieler Deion Sanders hypen. Einfach, weil er so nahbar ist, aber doch diesen vaterlichen oder väterlichen Aspekt hat als so Figur und Coach.
Weißt du? Er ist, also wir haben immer so zwei Arten von Coaches gehabt. Players Coach, also wenn du wirklich sagst, du bist ein Players Coach, dann die Spieler, alles sind dir wichtiger. Hey, auch mein OC, weißt du was? Spieler sind wichtiger, als was der OC jetzt manchmal sagt und dies und das. Und wenn du so einen wahren Players Coach hast, den Effekt, den das auf dich als Spieler hat, der ist nochmal komplett anderes als vielleicht ein strategischer, der jetzt halt jedes kleine Detail weiß und jedes Ding shiften kann, dass du jedes Spiel gewinnst. Das ist auch eine Art, aber es ist viel, viel schwieriger, diesen Players-Coach-Status zu erreichen. Und Deion hat ihn auf jeden Fall erreicht, weil am Ende des Tages, alles ist nochmal im Rampenlicht, weil er es ist. Er hat Colorado auf eine komplett andere Ebene gebracht. Und ja, da werden Kleinigkeiten rein sein, weil jemand mal betrunken was tut oder jemand mal ein Kampfgerät oder sowas, das ist bei jeder Schule so. Das hat, jede Schule hat ja ihre kleinen Sachen, da kommen halt die kleineren Sachen groß raus, weil er es ist, aber man kann es nur betonen, jedes Mal, wenn da eine Option ist, das Richtige zu tun oder komplett falsch abzubiegen, Deion biegt immer richtig ab und macht die richtige Entscheidung wie bei der Scholarship, jetzt gerade auch, er hätte die letzten paar Monate alles um sich machen können, hey, ich habe Krebs, ich muss jetzt Mitleid kriegen, ja, das hätte er machen können. Aber so ein Typ ist er nicht, weil er weiß, das lenkt ab vom Footballteam. Ich will, dass das Footballteam komplett hier vorbereitet ist für die Saison. Und wie ich es mir vorstellen kann, er hat es dem Team gesagt, hey, ich werde ein bisschen weg sein, ich habe Krebs, bitte sagt nichts, lasst das nicht raus, das bleibt zwischen uns, Mann zu Mann. Team hat auch nicht rausgelassen und dann auf einmal, jetzt kann er es so announcen, wo alle Leute sagen, hey, wir hatten keine Ahnung, Mann.
Ja. Ich habe auch gerade noch überlegt, vielleicht nicht nur Team, sondern die Söhne ja auch, weil beide wurden gedraftet. Ja. Nee, stimmt nicht, Shiloh wurde nicht gedraftet, der war undrafted zu Tampa Bay, genau. Aber trotzdem, weil ich glaube, das war auch nochmal ein Punkt, weil der Draft war Ende April, heißt, da war ja eigentlich dann schon wahrscheinlich, ich weiß es nicht genau, aber muss ja schon klar gewesen sein für ihn persönlich, dass er Krebs hat. Und das ist auch nochmal krass, weil der nächste nur so, okay, er war mit seinen Söhnen die ganze Zeit, hat die dann gehypt, hat gesagt so, ey, alles Gute, war halt auch immer mit denen dabei und hat dann eigentlich auch den Fokus darauf geschiftet, auf dieses Positive.
Ja.
Und nicht auf sich selbst, also nicht nur das Team, sondern seine Söhne und Family First, in Anführungszeichen, ja dann auch so. Na, das kommt ja nochmal zu dem dazu, was du gesagt hast. Also, das ist schon, also, so muss ich ganz ehrlich sagen, ich war die letzten paar Jahre nicht so von Deion Sanders überzeugt im Sinne von diesem Bling-Bling und hier, ich mach Colorado krass und mit seinen Sonnenbrillen, weißt du, und den ganzen Drumherum so. Aber so seit dem letzten halben Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen, ist er mir echt sehr sympathisch geworden.
Ja,
so, also da kann man echt, das letzte halbe Jahr kann man echt wenig auf ihn lassen. Aber wir haben noch ein anderes Thema, wir haben schon 2 angesprochen von Colorado, wir bleiben noch kurz bei Colorado und wir gehen in die Quarterback-Competition. Denn wir haben schon über Shedeur Sanders geredet, der wurde ja gedraftet zu den Cleveland Browns, Runde 5 war das, glaube ich. 5? 6?
6, glaube ich, ja.
6. Ihr wisst es wahrscheinlich besser als Dominik und ich gerade. Dominik googelt gerade nochmal. Auf jeden Fall wurde er später gedraftet, als er eigentlich predicted war. Predicted war er ja erste Runde oder zweite Runde im NFL-Draft.
Fünfte Runde, 144.
Ja, ich weiß noch, das war 2 Picks vor den Colts.
Kann sein, ja.
Weil das hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt, weil wir waren ja in dem Olympiastadion mit dem Announcement, weil Kenny Moore und Björn haben das ja gemacht. Und ich stand im Prinzip hinter der Kamera und war nur so und hab nur so die Codes angeguckt, weil ein paar von den Codes waren auch da. Und wir nur so, wie krass wäre es jetzt, wenn die Indianapolis Colts hier im Olympiastadion zu Drew Sanders picken.
Das
aber halt war ja 2 Picks davor weg. Deswegen, es war direkt davor. Aber gut, 5. Runde. Und man muss dazu sagen, er macht sich bei den Cleveland Browns richtig gut. Ich habe heute oder gestern Abend noch Stats gesehen vom Training Camp bisher und er hat 6 Touchdowns, 0 Interceptions, hat die höchste Passing Rate von allen Quarterbacks. Es ist zwar nur Training Camp, aber trotzdem gegen Joe Flacco, Dylan Gabriel, also macht sich ja echt gut an sich, was jetzt nur die Trainingsstats betrifft. Und jetzt die erste Saison seit drei Jahre, also wenn man Jackson Statement nimmt, von Deion Sanders als Head Coach im College Football ohne seinen Sohn als Quarterback. Und die Frage ist, Dominik, wer ist da am Start, wer wird's machen?
Boah, wie sieht's also aus bei Colorado? Wir alle sind ja in diese Saison reingegangen oder vor die Saison schon. Julian Lewis, 5-Star-Recruit, einer der besten Recruits, die Colorado jemals hatte, kommt als Freshman rein und übernimmt das Ding. Er soll quasi der Nachfolger sein. Er hat ja das Bild, wo Shador ihm quasi den Schlüssel schon gibt, dass er es übernehmen kann. Aber natürlich, weil wir jetzt halt in so einer NIL-Welt leben und vor allem mit dem Transferportal, Caden Salter, er war der Quarterback bei Liberty. Vor 2 Jahren hat er eine richtig gute Saison gehabt. Letztes Jahr ein bisschen down, ja. Hat sich auch entschieden, nach Colorado zu kommen. Und er ist jemand, der hat viel Erfahrung. Er kann da reingehen und genau den Job tun. Sollte Julian Lewis nicht ready sein, dann wird er es übernehmen können. Und so wurde er wahrscheinlich rekrutiert. Du hast Erfahrung, wir haben jetzt einen Freshman-Quarterback. Sei einfach ready. Man weiß ja nie. Mhm. Aber die hätten wahrscheinlich auch nicht erwartet, wie gut er sein könnte oder wie gut er wirklich ist. Jetzt hast du ein Quarterback-Battle mit einem Freshman, Top-Recruit oder einem Transfer, der sehr viel Erfahrung bringt. Und wenn du jetzt weiterhin gewinnen wirst, weil die Big 12, finde ich, aus meiner Meinung nach, ist sehr offen, du wirst natürlich einen Titel holen. Da mal schauen. Also sie haben noch keinen offiziellen Starter genannt. In Interviews hieß es, beide werden irgendwie spielen, auf irgendeine Art und Weise. Mal schauen. 29. August gegen Georgia Tech ist der Auftakt. Geiles da Spiel. Sind wir bereit zu sehen, okay, welcher Quarterback darf jetzt für Colorado als erstes übernehmen, nachdem Shador Sanders weggegangen ist.
Also spätestens dann ist es safe. Das ist Woche 1 dann. Week 0 hat davor schon begonnen, die Woche. Da sind wir auch in Dublin. Das ist ja dann am 23. August oder 24. August. Auf jeden Fall die Woche davor. An dem Samstag fängt es ja an. Aber weißt du, was ich mich frage bei der Situation, wenn du Head Coach wärst? Hättest du in so einer Situation lieber einen von beiden Quarterbacks, egal ob Freshman oder der reinkommt durch das Transfer Portal, wo du sagst, ich hätte lieber einen, der raussticht, wo du sagst, okay, der ist Clear-Cut-Starter und der andere ist Clear-Backup, aber du weißt, dass der Starter wirklich, der hat das nicht bekommen, weil der andere schlecht war, sondern weil er performt hat auch im Training? Oder hättest du lieber, dass die Competition bis kurz vor Ende geht und beide pushen dafür und beide sind wirklich brutal gut und du musst dann entscheiden, aber hast dann trotzdem diese Art Setback durch den Backup-Quarterback, wo du sagst, ey, du warst zwar gut, du hast alles gemacht, was wir von dir eigentlich verlangt haben, aber du bist trotzdem nicht Starting Quarterback. Was hättest du lieber als Coach?
Ich würde lieber wissen, mit wem ich reingehe. Also ich würde lieber einen klaren Nummer 1 Quarterback haben, wo ich genau weiß, ich kann mit dem arbeiten, der wird das richtig tun, dies und das. Aber in allen anderen Jahren, außer das erste, wo du jemanden ersetzen musst. Du musst es bis zum Ende die beste Option offen halten. Du willst, dass die beiden sich verbessern, weil einer wird dann am Ende herausstechen und dann weißt du, das ist mein Typ. Aber du willst nicht jetzt in so einer Situation sein, von du hast deinen Starter vom letzten Jahr, der zurückkommt und jetzt musst du dich entscheiden, boah, ist er überhaupt mein Starter noch? Mhm. Weil dann zweifelst du schon an der Hauptrolle und dann denkst du, okay, das kann schon ein bisschen runtergehen mit anderen Spielern im Team. Da wäre ich lieber, ich weiß schon genau, wer mein Quarterback ist, der wird es sein in der Saison, so machen wir es. Anstatt die ganze Zeit Competition zu haben, wenn du einen Quarterback schon hattest, der für dich 2 Jahre gespielt hat, sag mal. In der Situation, True Freshman gegen den Transfer, weißt du was, lass den Battle so lange wie möglich, aber eine Woche vor Game Week musst du sagen,
das ist. Also sagst du, da ist wirklich Deadline, wo du sagst, du musst eine Woche vorher. Also sagst du intern oder meinst du auch wegen Announcen?
Weil intern.
Es gibt aber sogar eine Regel, dass du. Du
musst eine Depth Chart posten.
Das meine ich ja. Also das ist aber, was war das, 48 Stunden vor Spiel oder so?
Du musst eine Depth Chart posten, aber du kannst schreiben, Quarterback, sagen wir mal, Julian Lewis or Caden Salter.
Ach, also echt, das wusste ich gar nicht.
Du kannst es mit or schreiben, ja.
Also weiß eigentlich Georgia Tech bis zum Kickoff nicht.
Ja.
Also bis irgendwer aufs Feld läuft, wer der Quarterback ist. Theoretisch, wenn Colorado es wollen würde, könntest du es die ganze Zeit verstecken bis Kickoff.
Ja, aber du willst halt nicht einfach direkt. Du kannst beide Wege sagen. Hey, dein Coach hat so viel Vertrauen in dir, ist mir scheißegal, dass das andere Team jetzt ihn scouten wird für eine Woche. Das ist mein Quarterback. Ich gebe ihm das Selbstvertrauen. Oder hey, du bist mein Starter, aber wir halten es geheim, verstehst? Mm. Man weiß da nie so richtig. Aber auch ein interessantes Quarterback-Battle und es geht um das Team, das letztes Jahr National Champions wurde.
Ja, lass uns reingehen, ey.
Wild. Ohio State hat nicht nur zwei Quarterbacks, die sich für den Starting-Spot kämpfen, sondern drei. Die haben Julian Sain, Redshirt Freshman, auch ein Big-Time-Recruit aus der Highschool, war, ich glaube, sogar der Nummer 1 Spieler, der aus der Highschool kam in 2024, letztes Jahr geredshirtet, dann rüber getransfert zu Ohio State. Lincoln Keenholz, der Redshirt Sophomore, den keiner auf dem Schirm hatte. Mhm. Und Tavian Sinclair, der True Freshman, den auch alle sehr, sehr gehypt haben. Und Ryan Day hat jetzt halt eine Challenge vor sich. Wer von den drei darf Jeremiah Smith füttern? Mhm. Weil am Ende ist es ganz leicht, wer auch immer den Ball am besten zu ihm schmeißen kann, wird das Starting Quarterback sein.
Also erstmal, man kann dazu sagen, Tavian Sinclair ist ein Longshot, so Freshman, das sagt auch, ich habe auf mir mehrere Artikel, ich weiß, er hat eine Opportunity, aber alles, was ich bisher gelesen habe, ist, okay, es geht eigentlich nur zwischen Keynotes und Sane, aber, was ich ein geiles Zitat von Day ist folgendes, was er von seinen Quarterbacks will oder seinem Starting Quarterback, den er ernennt ist, er muss Routine-Plays Routine aussehen lassen. Und das fand ich ein geiles Zitat. Weil im Endeffekt ist es ja wirklich das, worauf es dann ankommt. Weil du musst die Basic-Sachen basic für dich aussehen lassen, dass es für dich einfach ist. Ja. Und das fand ich ein geiles Zitat, weil im Endeffekt ist es doch das, worauf es bei der Quarterback-Position ankommt, oder nicht?
Ja, du musst es einfach keep it simple, mach dein Ding. Alles wird einfach ausschauen. Hey, diese kleinen Handoffs, muss ich dir nicht erzählen, wo du den Running Back dann switchen sollst, wenn du diese Coverage hast oder diese Front. Du kannst die Audibles, also alles quasi, dass die Fundamentals sind von wie bist du vorbereitet, weißt du genau, was alles passiert, dein Pace, hey, das ist ein 3-Step-Drop, Ball. Musst du ihn nicht mehr coachen, weil er macht es einfach. Das finde ich auch sehr wichtig, weil du musst dir jetzt halt vorstellen, manche Leute sind unglaublich athletisch vor anderen. Jetzt gebe ich mal ein NBA-Beispiel. Du hast Leute, die teilweise 2,20 Meter sind, so ein DeAndre Ayton oder ein Bol Bol. Die haben ja athletisch Sachen, die sind unglaublich, die sind größer wie jeder andere. Mhm. Aber es heißt nicht nur, weil du der Größte bist, dass du der Beste bist. Schau dir mal Luka Doncic an. Also außer, was dieses Jahr vielleicht kommt, weil er hat Gewicht abgenommen, aber du hast hier einen übergewichtigen größere Masse, also er ist nicht ungefähr dünn, er ist auch nicht fett, aber er schaut eher so wie sagt man, so einen weichen Körper aus. Also
chubby wäre das falsche Wort, aber ich weiß, also ich glaube, jeder weiß, was du meinst. Er hat auf jeden Fall
nicht
irgendwie,
extreme
10 Kilo zu viel.
Genau, also nicht extreme Muskeln, aber auf gar keine Art und Weise zu dick oder irgend sowas.
Aber nicht definiert.
Genau, nicht definiert. Ist nicht der schnellste. Lateral Movement, links nach rechts, tut er sich auch schwer. Aber weißt du, was ihn zum einen der allerbesten Spieler in der NBA macht? Weil seine Footwork und seine Fundamentals so unglaublich gut sind, weil er weiß, in diesen Situationen muss ich den Ball passen, ich weiß, wo der stehen wird, welchen Cut der hat. Wenn du dich da auf die Fundamentals so weit fokussierst und so weit voraus bist, dann kommen gute Dinge zu dir.
Was wolltest du jetzt damit sagen?
Ich wollte auch damit sagen, dass gute Dinge kommen, wenn du der winningest Head Coach in deiner Schulhistorie bist.
Schnell mal weitermachen.
Ey, nee, was? Was? Das ist doch ein guter Übergang.
Ja, aber ich dachte, du willst damit irgendwas für die Quarterbacks sagen. Also, weißt du,
das war ja mein Punkt. Das war mein Punkt, dass du einfach die Fundamente so gut machen sollst. Also, und das geht auch für Ohio State Quarterback.
Okay, gut. Okay, das war jetzt der Haken, den du schlagen wolltest. Okay, gut.
Das war der Haken, den ich schlagen wollte.
Ich wusste nicht, wo du hin wolltest.
Und direkt mit anderen guten News. Iowa State Head Coach Matt Campbell hat eine Vertragsverlängerung unterschrieben bis 2032. Das ist auch schon riesig für einen Head Coach, dass er so eine lange Vertragsverlängerung kriegt. Aber er ist der winningest Head Coach in Iowa State History. 3-mal Big 12 Coach of the Year. Er kriegt so circa 5 Millionen pro Jahr und hat irgendwie so einen Millionen-Dollar Bonus. Er war ein Spiel weg. Letztes Jahr hätten sie gegen Arizona State gewonnen, wären sie in den College Football Playoffs gekommen. Ein Spiel weg von den Playoffs. Iowa State ist so ein Team. Darfst du nicht unterschätzen. Die können jedes Jahr was Gutes machen. Die produzieren ja so viele gute Spiele. Ob Brock Purdy, Breece Hall, auch in Basketball, Tyrese Halliburton. Iowa State ist schon eine sneaky school, muss man sagen.
Ja, schon. Also, und das Ding ist halt, man darf echt nicht vergessen, ich habe es ja gerade noch mal kurz reingerufen, aber das ist guaranteed. Also, du hast halt guaranteed Money. So, und das ist schon nice. Und was auch nice ist, dass wir ihn sehen werden mit Iowa State gegen Kansas State in Dublin dieses Jahr.
Ja.
Darf man auch nicht vergessen. Das ist doch das Spiel, was wir sehen werden. 23. August. Ich habe auch noch mal das Datum. Wir können das auch noch mal in die Shownotes packen für euch, aber wir haben es ja, glaube ich, schon mal erwähnt. Dominik ist am Start, Robin ist am Start, Sami ist am Start. Ich werde auch am Start sein und es wird ein geiles Wochenende, College-Football-Wochenende in Dublin. Und da werden wir den neuen Millionärs-Headcoach von Iowa State sehen. Und über pro Jahr 5 Millionen, 1 Million Signing-Bonus bis 2032. Das sind jetzt noch 7 Jahre, also der 7 mal 5, 35 Millionen garantiert safe.
Das ist nice.
Das ist nice.
Das ist richtig.
Der Team hat im Lotto gewonnen.
Ja.
Also das ist schon.
Vor allem
schon
in Iowa, wo es ein bisschen günstiger ist. Oh Mann.
Er lebt auf jeden Fall sein Leben, aber ich habe auch eine gute Überleitung, denn es gibt noch ein paar andere Leute, die ihr Leben leben. Durch die NIL Evaluations. Also wie viel Geld du mit NIL, Name, Image, Likeness, verdienen kannst. Es ist ja alles nur eine Evaluation, also eine Schätzung, weil es ja nicht 100% öffentlich ist mit den Deals, die du hast. Aber wir dachten, wir reden diese Folge einfach mal darüber und nutzen die Preseason, um über die Top-Verdiener im College Football zu reden.
Boah.
Und jetzt dürft ihr mal kurz mitraten, wir geben euch 3 Sekunden, wer verdient am meisten Kohle pro Jahr im College Football? 3, 2, 1.
Arch Manning, baby.
Das ist crazy. Und das sind einfach, 6,8 Millionen. Evaluation, wie gesagt, das ist eine Schätzung.
Heißt, er kann mehr verdienen, heißt, er kann weniger verdienen.
Das aber ist wie On3, das schätzt. Das ist im Prinzip die Website dafür.
Wie soll man das schreiben? Wenn du die Website siehst und diese Liste dann durchgehst, dann siehst du auch die Social Media Handles von allen.
Genau.
Und zum Beispiel Arch Manning, 430.000 Follower auf Instagram, TikTok, Twitter und so weiter. Und die nehmen ja quasi alles, weil es ja Marketing ist. Hey, wie kannst du diesen Spieler vermarkten außerhalb des Spielfelds? Kriegt er mehr von der Schule einfach als Base Salary? Wahrscheinlich schon. Ja. Texas sagt, ey, Arch, hier sind deine 20 Millionen pro Jahr. Danke.
Und man muss auch dazu sagen, er hat ja noch nicht eine Saison als Starter gespielt.
Ja,
das ist jetzt seine erste und vielleicht auch, oder wahrscheinlich letzte Saison, die wir sehen werden mit ihm als College Football Starting Quarterback, weil er dann 2026 in den Draft geht.
Ja, ist schon mal so.
Sehr wahrscheinlich. So, deswegen, also das ist schon krass. Er wird auch wahrscheinlich sehr viel durch seinen Namen machen. Ich meine, es ist Arch Manning. Also wenn du Manning heißt, dann ist auch egal, ob du jetzt 400 oder 600.000 Follower auf Instagram hast. Wenn du irgendeinen Werbepartner Manning da drauf packen kann, gerade in den USA, dann ist das allein schon Kohle wert.
Und also, ich freue mich einfach auf Arch Manning. Also, was ich zurückgehen will mit vor allem jetzt der Quarterback-Situation bei Ohio State, du hast 3 Quarterbacks, die im ersten Spiel genau gegen Texas dann spielen. Also einer von den 3. Das haben
wir gar nicht gesagt.
Ey, ja. Es gibt keinen schnelleren Weg herauszufinden, wer dein Typ ist, als du spielst gegen eins der besten Teams mit Arch Manning, der Heisman-Favorit von Texas.
Yep.
Ey, wenn du dir in die Hosen scheißt, bist du weg. Wirst wahrscheinlich kein Starting Quarterback bei uns in der Schule sein.
Dann wird er wahrscheinlich kein Starting Quarterback irgendwo sein.
Ja.
Wahrscheinlich, weil so.
Aber zweiter, genau. Überraschend. Zweiter. Hätten viele nicht gedacht.
Ich hätte es auch nicht gedacht, muss ich. Also bevor ich diese Liste gesehen habe, hätte ich ihn nicht, vielleicht in die Top 5, aber ich hätte ihn auf jeden Fall nicht auf 2 gepackt.
Er war vor der Saison für sehr, sehr viele der Nummer 1 Pick Quarterback und das war Carson Beck. Er hat aber so eine, ich würde nicht sagen schlechte, aber es war einfach eine mediocre, einfach durchschnittliche Saison gehabt bei Georgia, wo so viele andere Erwartungen waren. Und auch die ganzen Off-the-Field-Sachen, da irgendwie hat er seine TikTok-Freundin betrogen oder sowas.
Ich glaube, da haben wir schon mal kurz drüber geredet.
Ja, direkt, wo er rüber gewechselt ist zu Miami, hat nicht mal eine Woche mit den Latinas leben können, ohne dass er sich selber eine schnappen wollte.
Wow.
Ey,
es wird wieder Bonus.
in Miami, da laufen viele Mamis rum, verstehst du?
Viele Mamis.
Mami!
Alles klar. So, wir gehen weiter, Dominik.
Bonus. Aber Valuation 4,3 Millionen. In Miami kriegst du vielleicht eine Zweizimmerwohnung damit, weil es auch übertrieben teuer dort.
Das ist jetzt ein bisschen übertrieben.
Ist übertrieben, ich sag's ja nur. Aber trotzdem 4,3 Millionen. Zweiter, dritter ist natürlich mein Liebling Jeremiah Smith mit 4,2 Millionen. Der einzige Nicht-Quarterback in den Top 5.
Yep.
Fünfter oder vierter, soll ich sagen, Garrett Nussmeier mit 3,8 Millionen. Er sagt ja auch schon, LSU, ich bin hier geblieben, weil ich eine National Championship gewinnen will. LSU macht sich selber jetzt schon Druck. Und dann fünfter auf der Liste, Lenore Sellers, 3,7 Millionen. Wir alle haben gesehen, dass er einen 8 Millionen Dollar Vertrag abgelehnt hat. Wenn er jetzt hat 3,7 verdient oder trotzdem wechseln hätte können für 4 Millionen pro Jahr, die extra 300.000, wie Hansi es angesprochen hat, vielleicht nicht der Unterschied, um zu wechseln.
Ey, wir haben noch, da will ich kurz reingehen. Wir haben echt viele geschrieben noch, ja, wie könnt ihr im Podcast sagen, dass 600.000 nicht viel Geld ist? Haben mir ein paar Leute geschrieben.
Ja.
Und ich will da nochmal reingehen. Weil das Ding ist, und das haben wir auch im Podcast gesagt, das haben wir im Podcast aber auch mehrmals betont, es ist ein Haufen Geld. Aber sieh es mal so, pack das mal auf eine normale, in Anführungszeichen, Salary, wo du sagst, okay, oder nicht mal Salary, sag einfach zum Beispiel, du hast 370 Euro statt 3,7 Millionen Dollar. Du sagst 370 Euro. Und der Unterschied war ja nur, nimmst du 370 Euro oder nimmst du 400 Euro, aber 370 Euro, und da sieht man erstmal, dass der Margin nicht mehr so groß ist, weil 370 Euro oder 400 Euro, denken wir so, okay, das sind 30 Euro.
Warte, perfekter Vergleich, 30 Euro extra, du kriegst einen neuen Vertrag. Nee, warte, sagen wir mal 37.000 im Jahr oder 40.000 im Jahr.
Okay,
auch gut. Und für 40.000 im Jahr musst du aber jetzt halt von Berlin runter nach Stuttgart ziehen.
Und es ist alles neu. Du weißt noch nicht, wie gut der Job eigentlich wirklich ist. Du weißt nicht, wie deine Arbeitskollegen sind. Und bla, 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 bla. Und im Endeffekt könnte das auch bedeuten, dass du zwar jetzt 40.000 kriegst pro Jahr, Salary, kriegst 3.000 mehr pro Jahr für die nächsten 2 Jahre.
Ja.
Aber das kann sein, dass du dann nach diesen 2 Jahren weniger verdienst, als wenn du die 37.000 jetzt 2 Jahre nimmst, weil du jetzt schon dich eingelebt hast und weißt, du kannst in dem Job besser performen. Und dann nimmst du diese 3.000 pro Jahr Paycut, aber weißt eigentlich, dass du danach besser gesettet bist für das, was danach kommt. Und du kriegst dann vielleicht dann, weiß ich nicht, 200.000 Salary.
Genau.
Und das ist das, was der Unterschied ist. Und dann macht halt diese 3.000 Euro, und das ist auch viel, das ist auch sehr, sehr viel Geld, aber da muss man einfach so ein bisschen diese Perspektive haben von, klar, 600.000 ist arschviel Geld. Das ist geisteskrank viel, viel Geld, das wissen wir alle. Aber wenn man die Perspektive nimmt von, was du auch gerade gesagt hast, du musst umziehen, das, dann kann man meiner Meinung nach und deiner Meinung nach auch, glaube ich, hast du auch gesagt, dass man dann nachvollziehen kann, warum man das gemacht hat.
Ja.
Also, obwohl es viel Geld ist.
Es ist ein Haufen Geld, vor allem für einen 18-Jährigen, aber genau deswegen. Und wie oft Transfer an Quarterbacks, vor allem auf der schwierigsten Position, du hast irgendwas gesagt von dem Coaches, ah ja, wir machen den Gameplan das und das und dir hast dieses zu sagen. Dann kommst du an, die sagen, haha, got you, du bist hier, wir haben komplett andere Pläne.
Ja, genau.
Und dann bist du derjenige, der gebumst wird und denkst dir einfach, ja, warum habe ich das gemacht?
Genau. Alle außen denken ja, du bist in Schuld, obwohl du eigentlich derjenige bist, der mit ganz anderen Erwartungen da rangegangen ist. Und auf einmal bist du da der zwar öffentlich scheiße aussieht, aber...
Ey, das ist genauso wie die Highschool zu College Transition. Du bist der Top-Recruit, du hast 25 Schulen, die ich haben wollen. Stell dir vor, das sind wie Frauen. Ey, die alle wollen dich haben, die ganze Zeit. Ah, oh, du bist so toll. Ich kann mit dir eine langfristige Beziehung sehen, dies und das. Das sagen die alle.
Das ist ein geiler Vergleich.
Und dann kommst du mal an und dann sagen die, ja, hey, danke fürs hier sein, aber jetzt musst du dich erstmal beweisen. Jetzt will ich alles von dir erstmal sehen. Du bist mir scheißegal, bis du es mir richtig beweist. So sind sie von Highschool nach College, weil jetzt bist du ein Freshman. Cool. Wir haben eine Starting O-Line. Jetzt bist du nichts wert, bis du dieser Starter bist.
Das ist stark.
Ich habe da eine Story von Urban Meyer mit Ohio State. Mein Kumpel hat ja bei Ohio State lange gespielt und alles. Und
wer kannst du sagen? Wer?
Liam McCullough, er ist auch der Longsnapper für die Falcons.
Mhm.
Und er hat bei Ohio State gespielt, er hat mir so viele Storys schon von Urban erzählt. Auch einfach, Urban ist der typische Coach, der so fake ist, also ich sag mal jetzt mal so mit Klammern drumherum, im Sinne von, wenn du für mich nicht produzierst, bist du mir nichts wert. Also überhaupt gar nichts. Da ist ihm Klopapier mehr wert. Nee, aber ehrlich.
Ja, ich weiß, das ist das Krasse daran.
Und Liam hat mir dann schon die Story erzählt von, die laufen gerade wirklich ihm entgegen. Urban geht eine Richtung, sie die andere. Und er ist mit dem Panther, ich kann mich nicht an den Panther erinnern, der hat auch in der NFL ein bisschen gespielt, Drew Chrisman. Drew Chrisman war der Panther.
Sagt mir nichts.
Der war bei den Bengals.
Also erst mit Drew und dann dem Backup-Kicker, also nicht der Starter. Ich glaube, der Starter zu dem Zeitpunkt, ach, weiß nicht mal den Namen. Blake Hobby, glaube ich, war es.
Ist eigentlich egal für die Story, ja, oder?
Aber Backup-Kicker einfach. Jemand, der nicht spielen wird, hat keine Zukunft. Ja? Die laufen ihm entgegen. Hey Coach, how you doing? Hey Liam, how great to see you. Drew, great to see you. Und dann läuft einfach weiter. Und dann sagt der andere, hey, how you doing, Coach? Er dreht sich um, don't fucking talk to me. Und geht dann weiter.
No, ehrlich, ja. No way.
Und du denkst dir einfach, wow.
Er einfach dachte, okay, er ist ein Backup-Kicker, der ist mir scheißegal.
Ey, war irgendwie Third String oder sowas oder Fourth String. Also er war einer von den vielen Kickern da. Und wenn du ihm egal bist, dann bist du ihm vollkommen egal. So sage ich das einfach. Das hat er ja auch schon mit Björn die Stories.
Stimmt, das war ja wo, aber da war ja er noch bei Florida Gators.
Genau, und da hat er zu Florida State
und dann, committed. Genau, das war in seinem Buch auch. Ich weiß nicht mehr genau die Worte, aber das war dann ja irgendwie so, dass
das Björn greatest ihn mistake of your life, ja.
Genau, dass Björn ihn angerufen hat und absagen wollte, aber so höflich von wegen, dann rufe ich ihn nochmal an und ignoriere ihn nicht, so mäßig. Hat ihn dann per Telefon abgesagt und meinte so, okay, das wirst du irgendwie, das ist dein größter Fehler im Leben. Und er hat dann einfach aufgelegt. Ich weiß nicht, das genaue Wording weiß ich nicht, aber wenn ihr das genaue Wording haben wollt, kauft Björns Biografie. Nein.
Ey Björn, wir brauchen 10% Commission jetzt.
Nein, aber wie gesagt, genau das Wording weiß ich nicht, aber so ähnlich war es ja. Und Björn ist ja dementsprechend auch, glaube ich, nicht gut auf Urban Meyer zu sprechen. Auch als Urban Meyer, da gab es auch diese wilden Stories, als er Jacksonville Jaguars Head Coach geworden ist.
Digga.
Und dann hat irgendwie ein Spieler irgendwie beim Warm-Up getreten hat oder
ja,
so, weil er keinen Bock auf ihn hatte.
Aber wen er getreten hat, also Josh Lambo, würde ich jetzt auch nicht als gute Quelle hier bezeichnen.
Ja gut, aber es war ja... Ich
sag's mal ganz so ehrlich, okay? Ich bin mit jedem Kicker cool. Ich habe noch nie ein Problem mit irgendeinem anderen Kicker.
Aber mit Josh Lambo.
Josh und ich hatten einen Workout bei den Jets.
Okay? Jetzt bin ich gespannt.
Ich hatte noch nie ein Problem mit Kickern. Jeder ist cool, du findest natürlich immer irgendwas zu labern drüber, dies und das. Wir sind bei den Jets, wir sind, vor dem wir uns aufwärmen und so, haben gerade alle unsere Medizinprobe gemacht.
Aber jetzt Tryout einfach.
Genau, war ein Tryout. Und wir sind in der Cafeteria und du konntest ja halt quasi so einen Snack aussuchen, dass du ein bisschen was gegessen hast, nachdem wir Bodyweight und so hatten. Die haben halt extra gesagt, esst nichts in der Früh, trinkt nichts in der Früh, wollten die Measurements und alles so machen. Und dann macht er sich irgend so einen Shake mit all diesen verschiedenen Sachen drin. Einfach schaut grün aus. Also wirklich so ein vegan, vegetarisch, was auch immer, Shake. Und wir sind dann an dem gleichen Tisch. Ich habe irgendwie Rührei mit ein paar anderen Sachen. Und ich sage zu ihm, ja, das schaut eigentlich ganz gut aus, was du hast. Also halt wirklich auf so, wir sollen jetzt ein bisschen reden.
Mhm. Also so Smalltalk einfach so.
Und er schaut mich an und sagt, how do you know it's good if you haven't even tasted it? Ich sag mir, was meinst du? Wie schaut's gut aus, wenn du es noch nicht hattest? Ja, das ist doch, man sagt es ja so.
Ja, was ist daran so schlimm? Aber er hat direkt das so als Aufhänger genommen. So
ja, die ganze Zeit. Und ich denke mir dann, ja, nee, hey, mach dir kein Ding. Ich schaue einfach gut aus. Also würde ich auch mal probieren oder sowas. Und dann war er die ganze Zeit so schnöselig und so ein... Einfach so ein Wichser. Wirklich, einfach so ein Wichser, wo du wusstest, dass der denkt, der ist der heiligste Gott am Feld. Mit so, keine Ahnung, schnöselig, mit so hippie-mäßig, also Free Spirit, ey, ja, alles cool. Ich konnte ihn nicht leiden. Hätte ich eine Stunde mit ihm verbracht, hätte ich mich prügeln wollen mit ihm. Ich habe dann einfach mein Ding gegessen, bin dann aufs Feld gegangen und habe mich aufgewärmt. Und dachte mir einfach, Digga, was? Was ist das für eine Person?
Das ist crazy.
Dann, ich kann mich noch erinnern, der hatte diesen einen Post dann auf Instagram mal. Er hatte eine richtig gute Saison bei den Jaguars und hat dann wirklich, als ob jemand gestorben wäre, so einen langen Paragraph draufkauen von, ja, ich habe so eine gute Saison gehabt, ich habe meine Ziele erreicht, aber es ist einfach so schade, dass ich zu dem gleichen Zeitpunkt Football spiele wie Justin Tucker, weil er ist einfach der Allerbeste und deswegen hat er Pro Bowl und First Team All-Pro über mich gekriegt und dies und das. Also hat wirklich so ein Paragraph geschrieben.
Also im Prinzip von wegen, er ist eigentlich der beste Kicker, ja. Aber schade, dass Tucker da ist, aber wenn Tucker nicht da wäre, wäre er Nummer 1.
Genau, also er hat sich so Mitleid geben wollen mit so einem Instagram-Post von, Digga, du bist 29 oder 30 zu dem Zeitpunkt gewesen und du willst, dass Leute trauern, wie du als Multimillionär nicht ausgewählt wurdest für ein Jahr. Digga,
anstatt einfach dann nur halt Tucker die Props zu geben, so.
Weißt du? Lambo, BYU, Das ist die Liste.
Stark. So, wir haben noch eine andere Liste. Kleine Überleitung. Wir haben letzte Woche, also eigentlich vor 2 Wochen, aber letzte Woche habt ihr die Podcast-Folge gehört. Haben wir darüber geredet. Wir wollten nochmal, wir haben zwar schon eine Folge drüber gemacht, aber es ist trotzdem einfach wieder, worüber wir reden müssen. Weil wir haben auch viele neue dabei und deswegen wollen wir einmal alle abholen. Wie eigentlich einen Fall-Camp-Schedule, also einen Schedule, ich sag's wieder auf Englisch, einen Plan von einem Training oder Trainingstag im College Football während der Vorbereitung auf die Saison im Herbst aussieht. So, und wer wäre besser dafür geeignet, als einen ehemaligen College-Kicker das einmal machen zu lassen? Wir haben hier eine Liste vor uns und es sieht absurd aus. Eigentlich müssen wir das in unsere Story packen, nochmal so, als damit Leute das wirklich sehen. Ja. Weil das sieht wirklich, hier sind Minuten getaktet.
Es ist viel, es ist sehr viel, ja.
Ich weiß nicht, wie viele Punkte das sind, 30 oder so. Aber Dominik, geh einmal durch, wie sieht ein Tag im College in der Herbstvorbereitung aus? Ja,
also das ist dieses sogenannte Fall Camp oder man sagt Training Camp in der NFL. Das ist auch ähnlich, aber in der NFL gibt es halt noch ein paar Rechte. Hier ist es wirklich, im Fallcamp hast du einen Tag frei, aber an dem Tag darfst du halt nur nicht Football trainieren. Du hast trotzdem Meetings und alles, du darfst nur nicht aufs Feld. Also dein Sonntag ist quasi auch ähnlich, aber anstatt, dass es so lange dauert, dann bist du halt so gegen 13 Uhr, 14 Uhr fertig anstatt. Aber du hast eine Zeit, wo du aufwachen musst, weil dann heißt es, zu einer gewissen Zeit musst du bei Breakfast oder Frühstück reported sein. Und bei uns war es immer, es sagt zwar zwischen 7 bis 8 Uhr, aber die sagen, 7 Uhr bist du hier in der Facility, du hast dein Weigh-In fertig bis 7 Uhr gehabt. Mhm. Also bei uns sind die Zeiten ein bisschen anders, aber so ist es halt auf dieser
Liste. Okay, so, das ist einfach irgendwas genommen, was du gefunden hast. So.
Aber okay. 6.15 Uhr aufstehen, 7 Uhr Frühstück bis 8 Uhr, heißt, du musst dein Körpergewicht haben bis 7 Uhr. Da steht zwar 7 bis 8 Uhr Breakfast, aber du musst 7 Uhr.
Das sind dann irgendwo so Wagen, wo du dich draufstellen musst und das dann, wird dann eingetragen.
Genau, normalerweise war es beim Eingang, wo unser Strength Coach da war, wo er gesagt hat, ey, du musst jeden Tag Weight machen oder wir haben hier wirklich ein Programm, wo wir es wissen, es funktioniert und du musst den Fortschritt zeigen von zunehmen, wenn du ein jüngerer Spieler bist oder abnehmen, wenn du ein anderer Spieler bist. Dann wirst du bestraft, wenn du es nicht schaffst. Team wird bestraft, wenn du es ein paar Mal nicht schaffst und so. Wenn du spät bist, dann ey, good luck. Du bist jetzt schon auf dem falschen Fuß. Und dann stellst du dir vor, du hast es für so gegen 30 Tage, wo dein Rhythmus so ausschaut. 7 bis 8 Uhr Frühstück, 8.30 Uhr hast du Special Teams Meeting, dann hast du Transition zu Offensive und Defense Meetings, also Special Teams Meetings sind normalerweise 20, 30 Minuten. Dann hast du deine Offensive und Defensive Meetings. Bis dafür circa eine Stunde, Stunde und halb, kommt drauf an.
Also du bist jetzt schon, das ist ja inzwischen, also nach 8 Uhr,
genau,
zwischen 8 und 9 ist das jetzt.
Genau, zwischen 8.50 Uhr und 9 Uhr gehst du dann zu deinen Position Meetings, heißt Offense meets with Offense, dann Quarterbacks mit den Quarterbacks, Running Backs mit dem Running Back Coach und so. Hast du das nochmal für eine Stunde, Stunde und halb. In dem Fall sagen wir mal eine Stunde. Dann hast du so 10 Minuten, wo du dich umziehen kannst zu deinem einfach leichten Training Gear, also sagen wir mal, heute sind Offense in Grau und Defense in Blau und wir alle tragen blaue Shorts. Du musst das Richtige auch anhaben. Dann gehst du raus und du hast ein Walkthrough. Das heißt, ist nicht offizielles Training, aber es ist einfach ein Walkthrough. Hier sind die Plays, hier sind die Installs und so. Und dann hast du dieses Walkthrough für so 2 Stunden. Also du hast wirklich 2 Stunden Training, vor dem du Training hast. Dann gehst du rein. Dann hast du deinen Lunch, also dann hast du so von 12 Uhr bis 2 Uhr oder so Lunch. Du kriegst eine 2 Stunden Pause oder so.
Ich muss sagen, das ist schon relativ lang, aber das kommt mir jetzt lang vor. Als Pause in Anführungszeichen.
Ja, aber ist dann halt eher so von, du musst auch irgendwann mal essen und alles.
Ja, aber guck mal, wenn du jetzt isst, sag ich mal, du isst eine halbe Stunde. Effektiv.
Ja,
aber hast du noch anderthalb, aber was machst du in den anderthalb Stunden? Chillst du dann einfach rum, quatschst mit Leuten, machst du irgendwie Treatment? Was ist, also weißt du, weil du 2 Stunden schon lang zum Essen nur.
Du kannst Treatment machen, also ich würde sagen eher Lunch, aber halt einfach 2 Stunden Pause. Du isst natürlich da, aber das ist eine 2 Stunden Pause, da kannst du auch eine Massage nehmen, was auch immer dir wichtig ist.
Okay, oder kannst du selbst einfach gestalten so ein bisschen.
Oder sag mal, du hast im Walkthrough den Install schon verkackt, jetzt hast du nochmal eine Stunde, wo du sagen musst, ich muss lernen und ich kann den Install nicht verkacken. Dann hast du 2 Uhr, kommst, musst du da sein, alles, jetzt hast du da einen Lift. Hey, 2.15 Uhr, musst du mit der Offense liften, Defensive schaut sich nochmal Tape an. Mhm. Die schauen sich den Walkthrough an und nochmal Installs. Und dann geht's auf die andere Seite rüber. Von Dann hast du defensive Lifts oder offen und offen schaut sich Film an, kommt immer Flip-Flop. Aber da hast du nochmal 2 Stunden geplant.
Flip-Flop meinst du, Offense macht das eine, Defense in der Zeit das andere und dann flippst du einfach.
Und genau.
Okay.
Und dann hast du jetzt schon so 4 Uhr. Ha, jetzt hast du Training.
Du bist schon seit 10 Stunden wach jetzt.
Ja, du bist schon seit 10 Stunden wach. Jetzt hast du Training nochmal für so 2 Stunden. Dann bist du, nachdem du fertig bist mit all den Sachen, 18 Uhr, 19 Uhr fertig. Dann 18, 19 Uhr bist fertig. Jetzt hast du noch schnell Abendessen und dann so gegen 19.45 Uhr ein Team-Meeting. Einfach, das sind die Sachen, die passiert sind und so. Und sehr oft heißt es, hey, ist zwar nicht Pflicht, aber Position-Meetings, jetzt hat eure Coaches sind schon in den Räumen. Wenn ihr reinkommen wollt, was eigentlich Pflicht ist, dann schaut ihr euch noch mal 30 Minuten Tape mit denen an. Und dann bist du um 20.30 Uhr fertig mit allem und gehst nach Hause und musst am nächsten Tag wieder mit dem genau gleichen Rhythmus aufstehen und das genau gleiche machen. Also es ist wie ein Zombie, wo du jeden Tag genau das gleiche machst.
Überleg mal, du hast ja dann wirklich von 6.30 Uhr, 6.45 Uhr, wo du dann noch mit Bodyweight Measurements und so weiter bis 8.30 Uhr, 9 Uhr abends, hast du ja nicht einmal so, wo du sagst, okay, du kannst es wirklich chillen, weil selbst die 2 Stunden in der Mittagspause sind ja, du bist mit anderen Leuten oder bist noch am Lernen, also du bist ja trotzdem immer da, weißt du, du bist ja immer on.
Ja. Also du bist die ganze Zeit auf Hochalarm, dein Körper fühlt sich scheiße an, du bist so müde, alles. Also es gibt sehr viele von ehemaligen Teammates, wo, ey, ich wusste, die Chasing Girls, die waren immer so auf ey, ich brauch mal ein Mädchen hier ab und zu oder ich flirte jetzt halt mit denen. Voll Camp kam und du hast die mit keinen Leuten gesehen. Die waren einfach so von, ich bin so K.O., ich habe keinerlei Energie. Da wusstest du, ob eine Beziehung langfristig ist oder nicht. ganz ehrlich, da brechen so viele Beziehungen.
Ja, oder das kann ich mir vorstellen, oder auch, ob dann der Spieler das ernst meint mit Football.
Ja.
Hast du wahrscheinlich
wenn
auch.
Wenn du abgelenkt wirst.
Deswegen, das ist so, hast du glaube ich, in beide Richtungen, oder? Also
genau.
Kann man ja beides, ja. Das ist schon interessant.
Ja, wenn du abgelenkt wirst und das Team und alle was wissen dann schon, hey, ja, der Typ kümmert sich nicht ums Playbook, der hat einen Install, weil sehr oft bist du dann fertig mit allem, du kommst zu Hause an und jetzt hast du so eine Stunde, vor dem du schlafen gehst, willst du jetzt nochmal die Plays, die du heute schon gelernt hast und für morgen nicht vorbereiten oder machst du jetzt gar nichts und bist dann morgen schon hinten? Also wie viel Information da ist und einfach all die anderen Sachen. Es ist ja Hochstress für alle, nicht nur die Spieler. Für die Coaching-Perspektive. Und das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum ich auch immer sage, Coaching ist so eine krasse Aufgabe, nicht nur zeitintensiv und so, aber in den genau gleichen Zeiten, wo die Coaches dann jetzt halt in Meetings sind und Training und so weiter. Du hast genau die gleichen Pausen wie Lunch und so, aber du kannst jetzt nicht 2 Stunden Pause nehmen, sondern du musst jetzt Film anschauen vom Walkthrough, das dann ready haben für die Meetings, du musst die Installs ready haben, du musst die Installs für morgen ready haben. Jeder Spieler ist dir genauso wichtig. Wenn du Special Teams coach, musst du alle Special Teams, die auf diesem Team sind, wissen, was die gemacht haben, was die falsch gemacht haben, benoten und so weiter. Du bist in so einem Time.
Das ist krass, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, weil das machst du ja alles im Endeffekt auch zwischen den einzelnen Meetings. Weil die Spieler haben ja dann zwar Training und dies, das, aber du bist ja beim Training da, du bist bei den Meetings da, aber dann, wenn die Spieler Pause haben, in Anführungszeichen, oder selbst dann lernen, bist du ja derjenige, der noch alles andere vorbereiten und nachbereiten muss.
Genau.
Das ist ja wie Lehrer in der Schule ja auch so, aber das ist halt dann nochmal mit nochmal mehr Zeitstress, weil du brauchst halt das, was du vormittags gemacht hast, musst du nachmittags schon wieder ready haben für Filmstudy oder abends ja auch.
Ja.
Also das ist ja alles so on the fly, on the go, du musst immer ready sein.
Und du hast safe 3 oder 4 Staff-Meetings pro Tag. Also Staff-Meetings einfach von Head Coach, wir wissen, hey, hat Special Teams Coordinator alles geregelt mit seinen 2 Coaches? Ja. Offense, wie schaut's da aus? Quarterbacks, haben wir da alles installed? Dies und das. Also du wirst halt auch immer die Übersicht haben und in diesen Meetings. Du machst all das und separat hast du auch noch Recruiting. Jetzt musst du den ganzen Recruits für dieses Jahr auch noch schreiben und dies und das. Als Coach, Fallcamp ist sowas von auf einem anderen Level. Wo ich glaube, viele Leute wissen nicht, was da nochmal dahinter steht als Coach. Und am Ende ist es halt dann auch immer schade von, Coaches kriegen sehr, sehr viel ab, wenn da mal ein Gameplan falsch ist oder ein schlechtes Spiel gecoacht wird oder sowas. Aber man sieht nicht die Zeit, die dahinter steckt bei sehr vielen.
Ja, ist krass. Also ich habe, also ich finde, man sieht ja bei vielen Coaches auch oder hört dann die ganzen Stories jetzt auch, die in der National Football League jetzt sind, die aber damals noch College irgendwie, weiß nicht, GAs oder was auch immer waren am College, wo sie angefangen haben, als mit so mit ihrer Coaching-Laufbahn, wo man dann so hört, okay, ich habe halt im Büro mit irgendeiner Matratze auf dem Boden gepennt für vier Wochen, ja, während Vorcamp oder während der und der Period habe ich dann, bin ich gar nicht nach Hause gefahren habe oder habe ich mir eine extra Wohnung neben dem Campus genommen, statt dass ich nach Hause fahre eine halbe Stunde, sondern dann spare ich mir da die Zeit. Genau. Wo halt Coaches gucken mussten, okay, ich kann mir nicht mal mehr leisten, eine halbe Stunde nach Hause zu fahren und morgens hinzufahren, also muss ich irgendwie gucken, dass ich da eine Lösung für, also solche absurden Sachen schon, wo ja schon für diese Basics keine Zeit mehr da ist.
Ja, also mein Special Teams Coach, Coach Tomerdahl, hat eine Matratze in seiner Office. Während Fall Camp hat dann auch in seiner Office geschlafen alles. Also einfach, weil er so diehard war, dass er am Ende des Tages alles nochmal durchgegangen ist und so. Unser GA Worth, der war dann eher so für Specialists und so verantwortlich, hat auch bei Alabama nicht gespielt. Er ging zu Alabama, dann getransfert, dann bei Eastern Carolina gespielt. Mhm. Er war dann Special Teams GA. Er hat sich eine Matratze geholt und wir hatten quasi, wenn du von den Meeting Rooms runtergehst, so eine Treppe, und unter der Treppe war halt so ein Space. Der hat da unter die Treppe die Matratze gelegt, dass er einfach da pennen kann.
Also nicht mal so einen Raum so mäßig, sondern legt sich einfach irgendwo hin, Hauptsache irgendein Space und
ja, weil pennt. So. Boah, das du musst dir vorstellen, der Head Coach hat ja eine riesen Verantwortung, aber als Head Coach musst du ein Team um dich herum haben, das du vertrauen kannst.
Du meinst als Trainerteam?
Genau, als Trainerteam. Und das Trainerteam hat dann die gewissen Assistenten, die sie vertrauen müssen. Die gewissen Assistenten müssen dann die richtigen GAs haben. Und die GAs sind eigentlich diejenigen, die dann die Statistiken sammeln, die Formation so und so doppelt checken, dass da nicht irgendwas falsch liegt, weil du willst ja auch keine Tendenzen haben. Du hast dann einen Analytics-Guy, du hast dies und das. Die ganz unten sind, ich will es nicht betonen, als die sind unten, weil sie weniger wert sind oder sowas, aber die unten sind, einfach von, die sind jetzt neu im Coachen, die wollen sich hocharbeiten, dass sie eventuell Coordinator oder Head Coach werden. Du fängst als GA an, das ist Pflicht überall, du musst die Connections bauen. Für 2 Jahre bist du einfach nur derjenige, der den Dreck abbekommt, wenn was falsch geht. Derjenige, der mehr arbeitet als jeder andere, weil du musst ja alles ready haben für die anderen Coaches.
Du machst ja die Foundation, du machst ja die Grundlage für alles, was danach darauf aufgebaut wird.
Genau. Im Endeffekt. Und du bist derjenige, wo, wenn du einem Coach sagst, ey, ich bin müde, ich brauch mal eine Pause, die lachen dich aus und die schippen dich weg, wo auch immer hergekommen du bist. Du darfst dich nicht in irgendeiner Art und Weise beschweren. Und diese GAs sind dann diejenigen, wenn du anfängst, du bist da bis 2 Uhr, du musst aber um 5 Uhr wieder aufwachen. Dann schläfst du für 3 Stunden da unten in so einer Ecke, wie Worth es getan hat, wo du dir denkst, boah, das ist schon hartes Lifestyle da als erstes. Aber da muss ich jetzt auch Respekt geben. So ein Lifestyle hat mein ehemaliger Head Coach, Coach Wells, der jetzt auch bei Kansas State der OC ist, musste er auch damals leben. Hat es angefangen in der Schule in Kalifornien. Seine jetzt Frau, mit der er 3 Kinder hat, sie war seine Freundin damals. Sie musste 2 Jobs arbeiten. Dann wurde sie schwanger, währenddem er GA war. Also er hat trotzdem, musste er sich hocharbeiten und abarbeiten. Und als er dann damals den Vertrag bekommen hat, nach Texas Tech zu gehen, waren irgendwie 18 Millionen oder so, guaranteed money. Musst du dir vorstellen, der hat vor 15 Jahren oder 10 Jahren vor diesem Coaching-Gig, wo er diese 18 Millionen jetzt akzeptiert hat, schwangere Frau, keinerlei Plan, kein irgend Geld, das reinfließt.
Ja, keine Absicherung GA. Oder so, ja. Boah, das ist krass.
Und er hat es getan, weil er dieses langfristige Ziel gesehen hat. Seine Frau hat ihn durch alles supportet. Und jetzt haben die halt jetzt quasi auch diesen Vertrag gekriegt, natürlich.
Ja, aber weißt du, wo ich gerade drüber nachdenke? So dieses, wie viele gibt es, die in seinen Schuhen stecken als Graduate Assistant? Also wenn ihr euch fragt, was GA heißt, Graduate Assistant, so. Ich glaube, wir haben die ganze Zeit nur GA gesagt.
Ja.
Also Graduate Assistant sozusagen heißt es. Aber wie viele es von denen gibt, die ja das Ziel haben, okay, ich werde irgendwann OC, DC, Head Coach, was auch immer. und verdiene halt mein gutes Geld. Ich meine, als OC oder DC verdienst du ja auch schon, so wie du ja gerade gesagt hast.
Ja, mehrere hunderttausend.
So,
ja.
So, oder wenn ich sogar eine Mio im Jahr.
Ja.
So. Also es ist ja schon sehr, sehr, sehr viel Geld. Aber wie viele gibt es als GAs, die diesen Grind leben für mehrere Jahre und es nicht packen?
Nee, es gibt viele.
Weißt du, also darüber musst du ja auch mal nachdenken, weil man redet dann eigentlich auch immer in so einer Situation über Leute, so wie du jetzt zum Beispiel, was ja auch okay ist, wo man sagt, okay, der hat das gemacht, weil er das Ziel gesehen hat und dann kommt er da hin und grindet und hat dann seine 18 Millionen irgendwann, die er als Vertrag hat. Aber wie viel mehr Leute gibt es? Weil es gibt ja so und so viel Graduate Assistants, wir haben es ja gesagt, du brauchst, keine Ahnung, wie viel braucht ein Team an GAs?
Ich glaube, du kannst 6 GAs haben oder 8 GAs oder sowas. So,
hast du, aber nicht jedes Team hat 8 OCs.
Ja.
Also nicht jedes Team hat 8 Headcoaches. So, und dann kannst du schon an einer Hand abzählen, okay, wie viele schaffen das nicht, dann irgendwann ihre Rolle zu bekommen, wo sie eigentlich die ganze Zeit drauf hingearbeitet haben. Nicht, weil sie das nicht könnten, sondern weil sie vielleicht auch die Chance nicht bekommen haben. Und das ist hart. Darüber denke ich gerade nach. Weil das ist so viel Grind, so viel Hustle. Und du packst es nicht, weil du kriegst die Chance nicht.
Ja, maximal so. 4 sind sogar.
Okay, 4, aber trotzdem 4. Ja. Überleg mal, wie viel schaffen das dann nicht weiter als irgendwie, keine Ahnung, Assistant für irgendwas. Und das ist auch okay und das ist auch ein gutes Gehalt, aber überleg mal den Grind, die Zeit, die Opfer, die du da reinpackst. Und dann, weißt du, solche Stories werden ja selten erzählt. So, ne? Und das ist schon echt hart. Das ist auch so ein bisschen diese Schattenseite vom College Football, finde ich dann. Wo du sagst, okay, du gibst den Hustle, aber du bist halt bei weitem nicht garantiert, dass du das kriegst, worauf du hinarbeitest. So, das ist schon. Aber ey, lass uns den Podcast nicht auf einem traurigen Note enden. Denn es ist Preseason-Folge Nummer 2. Und was wäre ein Preseason-Podcast, ohne auch mal jetzt über die Saison zu reden und auch die Preseason zu nutzen, um so ein bisschen vorauszuschauen?
Digga, es sind weniger als 3 Wochen.
Deswegen,
und wir sind in Irland.
Wir sind in 21, Spiel. Wir sind in 21 Tagen. Nicht mal, nein.
Sage weniger ich, 19 als 19 Tage.
Tagen, ja. 19 Tage. Wir sind in 19 Tagen beim fucking Kickoff Week 0 Kansas State gegen Iowa State. Und wir haben uns heute noch auf die Fahne geschrieben. Ich weiß, wir reden schon seit 70 Minuten, aber ist egal. Wir machen eine lange Folge. Ist okay. Wir müssen noch über unsere Top-Matchups von Week 0 und Week 1 reden. Was ist drin? Was werden wir sehen? Wir haben schon 1, 2 angesprochen,
ja.
So, aber wir gehen trotzdem nochmal rein. Erstes Spiel, Week 1 ist das jetzt aber, Georgia Tech at Colorado. Was ist los, Dominik? Warum ist das ein Matchup, was man sich anschauen muss?
Direkter Test für Dion und Colorado, ohne Travis Hunter, ohne Shador. Julian Lewis, ist er der Starting Quarterback? Das wissen wir auch noch nicht. Ist Caden Salter der Starting Quarterback? Wissen wir auch noch nicht. Aber auf der anderen Seite wissen wir, Georgia Tech hat letztes Jahr auch schon für die erste Überraschung des Jahres mit Florida State verursacht. Und das ist einfach ein solides Team. Und wenn du Georgia Tech schlägst in Woche 1, kann Colorado auch gut was reißen dieses Jahr. Das ist auf jeden Fall für die das Ziel. Bin darauf gespannt. Will das natürlich auch verfolgen. Dann als nächstes Texas at Ohio State. Digga, was ist das für ein krankes Spiel? Halbfinale vom College Football Playoffs.
Wir haben schon angesprochen
heute. Und haben direkt dieses krasse Spiel. Es wurde verweigert, dass es das Abendspiel ist. Also das Big Noon Kickoff. Es wurde verweigert, dass das Spiel später anfängt.
Ehrlich, das habe ich gar nicht mitbekommen.
Die haben es versucht, das als Night Game gemacht. Einfach Primetime, die haben es nicht erlaubt und alles. Ich glaube, war wahrscheinlich also Hauptgrund TV-Contract oder sowas.
Irgendwelche Rechte, aber du musst überlegen.
Big Noon Kickoff heißt 12 Uhr, also mittags, amerikanische Zeit, Kickoff. 18 Uhr deutsche Zeit fängt dieses Spiel an. Absolutes Topspiel, 18 Uhr deutsche Zeit.
Das ist so
Woche
sexy.
1. Das besser ist, geht's nicht. Besser
so,
geht's nicht.
Das ist wirklich sexy, weil du musst echt überlegen. Wir haben noch nicht über Rankings geredet und so weiter. Da gehen wir auch nochmal drauf ein und so weiter. Können wir nächste Folge eigentlich mal machen. Das nochmal kurz erläutern, wie es da aussieht. Aber beide werden eigentlich Top 5 sein.
Ja, also
beide werden Top 5. Du hast direkt einen Matchup Woche 1 um 18 Uhr deutsche Zeit. Wir reden nicht über Army-Zeit. Deutsche Zeit, 18 Uhr samstags, 18 Uhr Texas Iowa State. Du hast 2 Top 5 Teams, die in die Saison als Top 5 Teams gehen. Direkt Duell.
Ja, also ich
feiere das. Und Arch Manning Starting Quarterback. Du hast so viel. Boah,
Arch Manning Starting Quarterback.
Das Spiel hat so viel Storyline, so viel.
Das ist der direkte Test, um zu sehen, ist Arch Manning der Nummer 1 Pick, der Heisman-Favorit oder nicht?
Ist so. Ich habe das gar nicht gecheckt, dass das 18 Uhr an dem Samstag ist.
Wenn er direkt da reingeht, nach Columbus geht und dieses Spiel gewinnt in Ohio vor 105 oder 108.000, dann hat er die Heisman ja so fest eigentlich schon, wo er es eigentlich nur selber verkacken könnte, wenn er nicht gut spielt oder sich verletzen tät. Aber wenn er dieses Spiel in Woche 1 direkt gewinnt, Arch Manning, Heisman kannst du schon ihm geben, weil dann hat er noch das SEC-Schedule und alles, wo, wenn er da durchkommt. Aber dieses Spiel hat riesen Implikationen. Auf der anderen Seite Ohio State, wir wissen nicht, wer der Starting Quarterback ist. Und aus all den Teams, Texas war das einzige Team, das es geschafft hat, Jeremiah Smith letztes Jahr zu stoppen. Der hatte ja ein schlechtes, zu seinen Verhältnissen, Spiel in den College Football Playoffs. Natürlich Carnell Tate und Mika Agbuka hatten dann irgendwie 12 Catches für 148 Yards. Aber die haben Jeremiah Smith irgendwie gestoppt.
Überleg Darauf mal, bin ich auch gespannt. Deswegen, du hast so viele geile Spieler, auch du hast Arch Manning, Jeremiah Smith, du hast so viel Star Power in diesem, wo du eigentlich weißt, okay, in diesem Spiel spielen gerade so zukünftige First-Round-Picks, vielleicht Top-5-Picks im NFL-Draft, wo du weißt, okay, die werde ich nicht nur Samstag sehen, sondern in 2-3 Jahren, okay, Jeremiah Smith vielleicht in 2 Jahren, Arch Manning in 1 Jahr, die ich Sonntag sehe.
Ja.
So, und das ist, das gibt schon diesen extra Spice. Das ist so diese extra Würze. Das ist geil. Und ey, Alabama, Florida State.
Digga.
Es hört nicht auf, ey.
Es hört nicht auf. Und vor allem der Grund, warum ich die Klatsche der Woche hier reinschreibe, weil Alabama mit 40 Punkten gewinnen wird, ist, weil dieser Quarterback Castellanos so viel Trash-talkt gegen Alabama. Du musst dir vorstellen, du gehst rüber als Transfer zu Florida State. Ihr habt 2 Spiele gewonnen, Digga. Ihr habt letztes Jahr 2 Spiele gewonnen. Und du gehst rein und sagst in mehreren Interviews, ja, aber es ist nicht das gleiche Alabama wie bei Nick Saban. Ja, hey, Alabama, wir haben davor keine Angst. Wir sind das bessere Team. Wir werden die schlagen. Wir werden denen zeigen, dass wir keine Angst haben und dies und das. Und er redet einfach so viel Trash-Talk, wo ich weiß, in jedem Zimmer von Alabama, in jeder Office, ist dieses Zitat ausgedruckt und steht da und werden jeden Tag da gesagt von Coach DeBoer, ey, guck mal, was der Quarterback da labert. Willst du hier bei Alabama der Beste sein? Hau ihm das genau in die Fresse und schlag ihn mit 40 Punkten. Also wenn ich jetzt halt meine gesamte Summe setzen würde auf irgendjemanden, wäre es Alabama. Also ich würde Florida State nicht mal eine Chance geben. Die können
aber das ist schon einer der geilsten Chants im College Football. Davon abgesehen, den mag den man nicht. Aber
3-Yard-Run.
Da gebe ich direkt vielleicht ein bisschen zu oft im Spiel. Aber der ist schon nice. Der gibt mir mal Gänsehaut.
Digga, ist schon hart. Stell dir vor. Ich freu mich schon.
First down catch, weißt du?
First down catch im 4. Quarter bei 4. und 17. Und dann siehst du einfach nur das Ergebnis. Score. Alabama 55, Florida State 0.
Oh, shit. So, weiter geht's. LSU at Clemson. So, wir haben eben schon über Nussmeier ein bisschen geredet. Nussmeier, whatever.
Auch geiles Game. Kate Klubnik bei Clemson, auch einer der Top-Spieler. 2 erfahrene Quarterback. Will the real Death Valley please stand up? Beide sind die Tigers. Beide heißen Death Valley.
I like it.
Also die Stimmung wird übertrieben geil sein. Beide Teams haben Ambitionen von, natürlich, ich glaube, wir werden beide sehen in den Playoffs. Beide sind so gut gebaut. Aber dass die direkten Woche 1 schon spielen, ist ein bisschen, macht mich heiß. Ja, weil wer hat jetzt die Nase vorne, wer hat die Nase ein bisschen hinten. Aber die könnten dann auch wieder so ein Rematch in den Playoffs haben. Und ich bin darauf sehr, sehr gespannt. Fun Fact, viele sagen ja, LSU ist das ist Death Valley, aber Clemson hat den Namen schon länger, also Clemson hat Death Valley schon länger geclaimed, ja.
Das, aber gut, Clemson, gibt es Clemson auch vielleicht
ich
sogar glaub, länger?
Ich glaube, Clemson ist 1916, LSU 1940, wo die es geclaimed haben oder so.
Ich meine auch von generell College Football Team. Ich glaube, das Clemson Team ist auch, würde ich jetzt schätzen, dass das älter ist als LSU. Oder?
Ja, wüsste ich nicht genau.
Okay, während Dominik gerade noch googelt, letztes ja,
also,
Matchup.
Und, also okay, okay ja, genau. Okay. Nee. Death Valley wurde für Clemson in 1948 eingeweiht und dann hat LSU IAS angefangen, in 1959 es zu benennen.
Aber das sind 80 Jahre.
Nachdem sie Clemson im Sugar Bowl geschlagen haben.
Das ist wiederum geil.
Ja, mal schauen.
Also geht es eigentlich jedes Mal um so Naming Rights.
Ey, das ist geil. Das, ey, the Real Death Valley wird
okay, das wusste ich auch nicht. Okay, haben wir nochmal eine kleine History Lesson in dem zweiten Seminar der zweiten Staffel. Yep. Letztes Spiel, unsere eigentlich Top 5 to watch. Wir haben ja Week 0 und Week 1 mit drin, ist Notre Dame at Miami. Wir haben schon über Carson Beck geredet. Er ist jetzt da. Cam Ward war ja der First Overall Pick jetzt bei den Tennessee Titans. Carson Beck geht rein als Quarterback. Kann er jetzt mit dem Spiel schon zeigen, dass er doch einen First Round Pick weil er wird ja jetzt in den NFL Draft 2026 gehen. Komme, was wolle.
Ja.
Und für ihn ist es jetzt eigentlich diese Saison Make it or break it. Wenn, dann bist du besser als bei Georgia oder du wirst einen Third, Fourth, Fifth Round Pick, wie Shedeur Sanders ja auch, aus vielleicht anderen Gründen, dass er da hingekommen ist, aber darüber wollen wir jetzt nicht reden. Aber das ist ja trotzdem das, was für Carson Beck jetzt on the line ist. Kann er reinkommen und direkt gegen Notre Dame, was nicht einfach ist? So, beide Teams, denkst du, beide Teams werden ranked sein? Ja.
Ich glaube schon. Am Anfang werden beide ranked sein. Ja. Vor allem, wie gut Miami am Ende ist, letztes Jahr war und Notre Dame war ja auch.
Eigentlich, ja, also eigentlich musst du.
In den Playoffs und im Finale, ja, da.
Du musst ja, okay, beide werden ranked sein. Also hast du in einem Ranked-Duell, musst du eigentlich jetzt, wenn du jetzt schon mal vor Carson Beck startet, 0-1.
Ich sag so,
das ist hart.
Die Offensive für Miami ist wahrscheinlich besser gebaut als Georgia im Sinne von, wie das System funktioniert. Die ist besser und freundlicher für einen Passing Quarterback wie Carson Beck als die bei Georgia. Georgia hast du sehr viel Ground and Pound und alles mit deinen Running Backs. Das ist auch eine übelst übertriebene, gute O-Line. Miami ist more, hey, wir werfen den Ball 40, 50 Mal. Wir versuchen so viel zu punkten wie möglich. Wie ist eine ACC-Defensive, ist viel, viel einfacher in der ACC rauszufinden als in der SEC. Kann was Gutes für Carson Beck werden. Frage ist, er spielt jetzt gegen ein absolutes Top-Team mit Coach Freeman ganz vorne, der seine Defensive, egal in welchem Jahr, immer gut gebaut hat. Egal in welchem Jahr, du hast immer bei Notre Dame solide Defense, solide Corners, alles. Das ist ein Test für Carson Beck. Wenn er da beeindrucken kann, vor allem zu Hause, dann macht er das Ding.
Boah, das ist auch.
Ich find, für Woche 1 haben wir schon richtig geile Spiele. Darauf freue ich mich schon. Und ich sag einfach, College Football, wir sind so nah dran.
We are back. Noch nicht, aber wir sind sehr, sehr nah dran. Und ich glaube, ich hoffe, ihr konntet gerade merken, als wir die letzten 10 Minuten über die Spiele geredet haben, wir sind schon wieder heiß. Ach,
wir sind richtig
heiß. Wir müssen wieder College Football gucken. Ich hoffe, ihr denkt genauso. Danke fürs Zuhören, das war es jetzt für die zweite Folge. Wir gehen rein, wir wollten noch Erlingus Classics nochmal Link in die Shownotes packen. Wir werden auch nochmal auf jeden Fall den Fall Camp Schedule in unserer Story sharen. Können wir auch nochmal machen mit Bezug dann auf die Folge, wenn morgen die Folge rauskommt. Ich habe gesagt, wir machen es immer jetzt Montag nochmal für euch. Montag nehmen wir immer auf, ist dann zwar dieser eine Tag Delay, aber damit gewährleisten wir zu 99,9%. Nicht zu 100%. Man weiß nie, was dazwischen kommt, aber zu 99,9%, dass der Podcast für euch immer dienstags morgens direkt schon auf dem Weg zur Arbeit ready sein wird. Ich werde den, weiß nicht, auf 4, 5, 6 Uhr morgens legen, dass ihr dann dass er automatisch gepublished wird sozusagen und ihr dann direkt ready to go seid dienstags morgens. Das ist der Plan. Deswegen gehen wir gleich direkt dran, schneiden das Ding, laden es hoch und ihr habt direkt auf den Ohren am 5. August dienstags morgens. So. Bis dahin würde ich sagen, alles Gute, danke fürs Zuhören und wie immer hat Dominik die letzten Worte.
Class is dismissed.